redet, ist nicht tot.
Es gibt eine Bachelorarbeit. Ihr Titel lautet Umstände und Voraussetzungen für Wernher von Brauns Eintritt in das Heereswaffenamt. Wernher von Braun ist dieser Raketenforscher, der Vater der Mondfahrt oder so ähnlich wird er genannt. Und die Bachelorarbeit geschrieben hat Christopher Lauer. Hallo Christopher.
Hallo Holger Klein.
Warum gerade das Thema?
Ja,
also das ist ja Orchidee der Orchidee.
Nein, das ist überhaupt nicht Orchidee der Orchidee. Das ist ein total geiles Thema. Alleine deswegen schon, weil wir dieses Jahr im Jahr 2019 50 Jahre Raumfahrt haben. Nicht Raumfahrt, aber 50 Jahre Mondlandung. Das heißt, dieses Jahr wird es noch mal 1001 Dokumentation über die Apollo 11 Mission geben. Es wird auch noch 1001 Dokumentation über Wernher von Braun geben.
Jetzt mal besser ein Buch geschrieben, oder?
Ja, ein Buch kommt ja vielleicht noch, je nachdem, ob sich jemand dafür interessiert, mir Geld dafür zu geben, dass ich ein Buch darüber schreibe. Zunächst ist es aber tatsächlich so, dass ich ja erstmal meine Bachelorarbeit abgeschlossen habe oder mein Bachelorstudium abgeschlossen habe, nachdem ich aus dem Berliner Abgeordnetenhaus raus bin. Mhm. Und du hast vollkommen recht, Wernher von Braun ist, wenn man das so für zum ersten Mal hört, vielleicht tatsächlich ein bisschen komisches Thema.
Ja, so eine auserzählte Geschichte irgendwie gefühlt.
Ganz genau. Der Punkt ist einfach der, dass ich wirklich massive Probleme hatte, ein Thema für die Bachelorarbeit zu finden. Es hat mich
welches Fach überhaupt?
Ich studiere an der TU Berlin Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte. Beziehungsweise okay. Ich habe das studiert, habe das jetzt abgeschlossen. Und also es war wirklich sehr, sehr schwierig, da ein Thema zu finden für die Bachelorarbeit, was mich persönlich total verwirrt hat. Und nachdem ich also 3 Monate lang ein Thema gesucht habe, war ich dann irgendwann so genervt, dass ich dann eines Morgens aufstand und gesagt habe, so, dann schreibe ich jetzt einfach eine Bachelorarbeit über Wernher von Braun. Und zwar mit dem einfachen Gedanken, dass eine Person, die ja wie keine andere auch im 20. Jahrhundert das Bild des Wissenschaftlers prägte, der ja irgendwie vor lauter Wissenschaft gar nicht mehr sieht, was die Konsequenzen seiner Arbeit sind, dass da über den müssen ja mindestens schon 5 Bücher geschrieben worden sein. Und ganz offen gesprochen, an der TU Berlin wird, wenn man seinen Bachelor schreibt, jetzt nicht so wahnsinnig viel verlangt. Ja, das sind 25 Seiten. Man soll keine eigene Forschung betreiben. Und habe ich gedacht, schreibst du einfach aus 5 Büchern das zusammen, was du zu Wernher von Braun findest, kriegst dann da deine Note und dann kannst du überall sagen, dass du deinen Bachelor hast. Ne? Die Deutschen stehen ja so total auf diese Abschlüsse und sonst irgendwas.
Denkberechtigungsschein,
Denkberechtigungsschein. Ich persönlich kann da leider nicht so sehr viel draus ziehen, aber ich muss anerkennen, dass andere Leute das total geil finden, solche Zettel, auf denen dann draufsteht, was man alles kann und was man alles hat. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann also mir Wernher von Braun geholt, weil ich gedacht habe, also so alle Bücher, die es gibt. Es gibt da eine Biografie aus dem Jahr 2007. Die hat auch ganz viele tolle Preise gewonnen oder bekommen. Das ist die Biografie von Michael J. Neufeld von Braun, Dreamer of Space, Engineer of War, ja, da sieht man schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Michael J. Neufeld ist Mitarbeiter am Smithsonian, ist dort Leiter der historischen Abteilung und ist halt so der Wernher von Braun-Experte, der, weiß ich nicht, mindestens seit den 90er Jahren. Also im Grunde genommen, jede Dokumentation, die du siehst, alles, was du siehst, das ist Michael J. Neufeld, ja. Als dann quasi wissenschaftlicher Berater.
Okay.
So. Ja. Ansonsten gibt's noch eine sehr instruktive Monographie von Andreas, heißt der, glaube ich, Andreas Weyer, der ist Professor für Techniksoziologie. Das ist aber mehr so eine Rororo-Zusammenfassung. Ne? Du kennst diese Bände von Rororo, wo man zusammengefasst
wird. Ach so, Rororo, ne? Ich dachte, ja. Eine sehr rohe Zusammenfassung hatte ich jetzt missverstanden.
Nein, das ist auch eine sehr rohe Zusammenfassung, aber es ist halt so ein Rororo-Buch kennst du auch, ne?
Ja.
So, und dann gibt's noch ein Buch von dem, ich glaube, Wernher heißt er, Wernher Eisfeld.
Rainer, ja.
Rainer Eisfeld, das heißt Mondsüchtig. Dieses Buch war insofern wegweisend, als er in den 90er Jahren nochmal in diesem Buch nachweisen konnte, dass Wernher von Braun doch deutlich mehr mit den Arbeitssklaven bei der V2-Produktion zu tun hatte, als er zeitlebens immer behauptet hat. Ne?
Ach, das also, ist, der hat behauptet, er hätte damit nichts zu tun, das kann man doch überhaupt nicht behaupten.
Ja doch, aber er hat das behauptet und da kommen wir vielleicht noch später drauf. Also Werner von Braun hat immer gesagt, ich hatte damit nichts zu tun, das war die SS, wir wollten das ja alles gar nicht. Und Rainer Eisfeld konnte dann sehr gut zeigen über Aktenmaterial aus der Zeit, dass zum Beispiel Bestellung für diese Sklavenarbeiter, die ging halt von den Ingenieuren dort aus. Ne? Also das war nicht, dass da irgendwie... dass da irgendwie jetzt die SS gesagt hat, so jetzt brauchen wir mehr Zwangsarbeiter, sondern das war ganz klar eine Vorgabe durch die Ingenieure. Eisfelds
eine Vorgabe Eisfeld, durch die Ingenieure, Zwangsarbeiter zu beschaffen oder überhaupt, egal wen, Hauptsache Arbeitskraft?
Nee, die haben die quasi bestellt. Also das war wohl, das war so im Dritten Reich, du konntest dann quasi so Anforderungen machen, ja, dass du gesagt hast, wir brauchen da Leute. Und es ist auch mittlerweile, gilt es als gesichert, dass Braun zum Beispiel selber im KZ Buchenwald war, um sich dann dort fähige Arbeitssklaven auszusuchen, die dann die V2 bauen sollten. Und die V2 als Waffe ist auch die Waffe, da sind sich Historikerinnen und Historiker einig, bei deren Produktion auch tatsächlich mehr Leute gestorben sind als durch deren Einsatz.
Alter Vater.
Das kann man, wie gesagt, alles schön bei Eisfeld nachschauen.
Ja.
Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit auf was ganz anderes konzentriert, nämlich noch die Zeit, bevor Werner von Braun angefangen hat, V2-Raketen zu bauen. Und das hatte den einfachen Grund, dass ich mir diese Biografie von Neufeld durchgelesen habe, dann noch die beiden anderen Bücher von Weyer und Eisfeld und halt wirklich feststellen musste, okay, es gibt nicht so viel seriöse Literatur dazu. Es gibt natürlich sehr viel apologetische, also das heißt beschönigende Literatur dazu.
Ja.
Daran waren Werner von Braun und auch Walter Dornberger, der ja der militärische Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde war, daran war der ja auch beteiligt.
Mhm.
Also Dornberger schrieb zum Beispiel 1952 das Buch V2 Schuss ins All, ja, wo er auch schon damit anfing, die Legende zu stricken, ja, bei der V2 hätte es sich ja eigentlich um so eine Weltraumrakete gehandelt und die wurde dann ja von den Nazis einfach nur, insbesondere von der SS, so als Waffe missbraucht. Das ist auch, wie gesagt, das kann man bei Eisfeld alles nachlesen, das ist halt kompletter Quatsch.
Der weist, ich wollte gerade sagen, der weist auch nach, dass es eine Legende ist und sagt nicht nur, naja, es ist fragwürdig.
Nein, du kannst im Grunde genommen seit den 30er Jahren, seit Anfang der 30er Jahre hat die Reichswehr, also die Vorgängerinstitution der Wehrmacht, eben bei diesem Heereswaffenamt, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, an Raketen geforscht und zwar im Grunde genommen als günstigen Ersatz zur Artillerie.
Ja.
Und das waren halt eben Artilleristen, die wollten halt eine... jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Payload.
Nutzlast.
Ja, die wollten halt einfach eine große Nutzlast in Form von Sprengstoffen mit Zünder, wollten die einfach über eine große Distanz verschicken. Und daran siehst du auch, dass denen eben diese, war denen das Pups egal. Die haben tatsächlich nicht so weit gedacht. Also ich sag mal, es wäre ja auch ein einfaches gewesen zu sagen, okay, wir konstruieren dann einfach irgendeinen Satelliten, den wir wieder zurück auf die Erde schicken. Ja, also wenn das ein groß genuger Brocken ist, könntest du ja auch sowas auf als Waffe einsetzen oder so. Das ist jetzt ein bisschen sehr futuristisch, aber ne, so über solche Sachen hätte man ja nachdenken können. Das war denen aber egal. Die wollten einfach wirklich, die haben wirklich in dieser ballistischen Kurve gedacht. Die haben nicht gedacht in, wir schießen was hoch und dann kreist das die ganze Zeit um die Erde und dann fällt das irgendwie runter oder so, ja. Wir waren bei Walter Dornberger, der angefangen hat, also diese Legende zu stricken. Wir haben dann in den 50er Jahren eine erste Biografie, die autorisiert ist von einem, ich glaube, Gattmann oder Gartmann hieß der Autor. Das war so eine Monographie, weiß ich nicht, tolle Ingenieure des 20. Jahrhunderts oder so. Ja, so große Denker, bla bla bla, Werner von Braun. Genau, der Punkt, um darauf zurückzukommen, ich habe gemerkt, es gibt halt nur wenig seriöse Literatur. Das hat auch damit zu tun, dass sich mit Werner von Braun und der Raketentechnik oft nur so Ingenieure beschäftigen, die keine historische Ausbildung haben.
Und sich natürlich auch eher für die Technik interessieren, wahrscheinlich.
Genau. Ne? Ja. Am Ende sich halt vor allen Dingen für die Technik interessieren und weniger für die sozialen Zusammenhänge. Und denen auch tatsächlich, das muss man einfach so sagen, die historische Ausbildung fehlt, um dann mal so ein paar Quellen auch irgendwie kritisch einzuordnen.
Ja.
Ja? Das heißt, es ist da viel komisches Zeug auf dem Markt. Und mir ist einfach eine Sache aufgefallen beim Lesen von Werner von Braun. Der hat auf mich persönlich beim ersten Mal lesen so ein bisschen, ja, der hat auf mich einfach den Eindruck eines Hochstaplers gemacht. Und zwar, weil ich für mich nicht festmachen konnte, was ist denn jetzt Werner von Brauns originäre Leistung in diesem ganzen Raumfahrzeug, ja? Und dazu muss man wissen, Werner von Braun hat in seinem ganzen Leben keine einzige wissenschaftliche Arbeit verfasst, außer seine Dissertation. Aha. Wenn du dir jetzt so Leute anguckst, wie, weiß ich nicht, Oppenheimer oder auch andere, Einstein, lalala, ja? Also du hast halt wahnsinnig viele Wissenschaftler, wie das Wissenschaftler so machen, publizieren halt über den Lauf ihrer Karriere viele Dinge, ja?
War das damals auch schon üblich? Weil vielleicht waren ja andere Zeiten, da hat man noch nicht publiziert.
Also ich meine, Einstein hat ja seine Relativitätstheorie auch in den 20er Jahren publiziert und so. Ne? Ja. Also das ist schon die Zeit, in der es ganz normal war, weiß ich nicht, wissenschaftliche Aufsätze in Fachzeitschriften zu publizieren.
Ja, auch
in
vor allen Dingen, wenn du der Vorreiter der Weltraumfahrt bist, wirst du das wahrscheinlich erst recht machen.
Ja, genau, stimmt. Und das Einzige, was Werner von Braun immer gemacht hat, ist halt Prosa schreiben. So, und also ne, so Prosa über was, wie man toll ein Raketenteam managt, Prosa darüber, wie der Mensch mal auf dem Mond landen könnte, lalalala. Aber Werner von Braun hat jetzt nie irgendwie einen Artikel veröffentlicht, so nach dem Motto
Lagekontrolle bei ferngesteuerten, genau.
Genau, er hat also nie irgendeinen Artikel mal veröffentlicht über ein, Ingenieursproblem oder so.
Ja.
So, und was ich mich dann einfach gefragt habe, weil das nämlich
worum ging denn seine Doktorarbeit überhaupt?
Ja, da kommen wir auch noch drauf.
Okay,
Entschuldigung. Aber worüber ich mich einfach gewundert habe, ist, dass Werner von Braun war halt einfach sehr jung, als er da bei der Reichswehr angefangen hat. Das war 1932, da war er gerade 20 Jahre alt. Und ich habe mich einfach gefragt,
was hat er denn da angefangen bei der Reichswehr?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Da kommen wir auch noch drauf. Der Punkt ist, es gibt halt eben in diesen verschiedenen Büchern, die ich gerade aufgezählt habe, ne, Dornberger, V2, Schuss ins All, dieser Gattmann, Werner von Braun, tollster Raketenwissenschaftler überhaupt, und dann 1969 eine bei Burda erschienene Hochglanzbiografie, ja. Mhm. Werner von Braun, mein Leben für die Raumfahrt, wo er also einem Journalisten von Burda quasi sein ganzes Leben nochmal erzählt. Es gibt immer verschiedene Geschichten, wie Werner von Braun zur Reichswehr gekommen ist.
Aha.
Und das fand ich halt einfach komisch, weil ich mir gedacht habe, bei so einem Schlüsselerlebnis, weißt du, wenn mich jemand fragt, nachts um 3, Christopher Lauer, warum bist du damals in die Piratenpartei eingetreten, erzähle ich immer dieselbe Geschichte, ich war in China,
genau.
Ich habe gesehen, wie Diktatur und Kapitalismus funktioniert, ich wollte nicht, dass das so wird in Deutschland und Europa, deswegen habe ich angefangen, mich in einer Partei zu engagieren. Ne? Das ist immer dieselbe Geschichte. Bei Braun ist das in der Darstellung von Dornberger, sagt Dornberger, ja, und da war da dieser Raketenflugplatz Berlin und da haben wir den Braun gesehen, da habe ich dem Becker, also das war der Vorgesetzte von Dornberger, dem habe ich vorgeschlagen, er soll doch mal den Braun einstellen. Komisch. Dann gibt es eine Darstellung von Braun selbst eben in dieser in den 50ern erschienenen Biografie, da heißt es, der Professor Becker, da müsste man jetzt noch zu erzählen, wer das ist. Karl Becker war zum damaligen Zeitpunkt 1930 bis 1. Oktober 1932 war der Abteilungsleiter der Abteilung 1 des Heereswaffenamtes Prüfwesen. Und als solcher war er der Leiter, der Abteilungsleiter der ballistischen und der Munitionsabteilung. Ja, mhm. So. Und als solcher in dieser Funktion hat er auch dann quasi dieses Raketenprogramm der Reichswehr angeleiert. Der Becker kam von der Artillerie, ja, und durch auch den Versailler Vertrag konnte war die Reichswehr quasi immer auf der Suche nach günstigeren Methoden, Sachen zu machen, ja. Ja, weil Deutschland einfach nicht die Mittel hatte. Und deswegen hielt der Becker halt diese Raketen für gut, weil so eine Rakete ist im Grunde genommen ja ein Artilleriegeschoss, ohne dass du so eine Haubitze oder so brauchst. Ja. Ne? Das macht die Rakete erstmal in der Theorie total interessant, weil du logistisch halt viel weniger Aufwand hast, um Dinge zu tun. Ja. Also du auch im Gewichtsverhältnis zu jetzt, weiß ich nicht, Granaten, da gibt's auch so Besprechungen, wo sie dann gegenrechnen, ja, wenn man jetzt eine Nebelwand, also das war damit gemeint, Nebel, einfach so als mobile Deckung, wenn man die mit, weiß ich nicht, Granaten legen will, dann brauchst du so und so viel und dann brauchst du eine mindestens so und so schwere Haubitze und mit Raketen hätte man eine Gewichtsersparnis von und man müsste auch weniger Pulver verwenden und so weiter und so fort. Ja, also das war wirklich so eine ganz rationale Rechnung. So, dieser Karl Becker war also derjenige, der das angeleiert hat. Der war dann 1940, hat er sich selbst getötet, nachdem Adolf Hitler das Heereswaffenamt ganz doll kritisiert hat, weil nach dem glorreichen Blitzkrieg der Wehrmacht in Polen hatte die Wehrmacht keine Munition mehr. Das war einfach großes Glück, dass zum Ende der Munition
auch... Sie haben sich echt leer geschossen?
Ja, die hatten sich leer geschossen. Das war wirklich großes Glück, dass zum Ende des Krieges in Polen auch die Munition leer war oder umgekehrt. Ja? Also die hätten gar nicht länger Krieg führen können. So, da war Becker dann sehr getroffen, hat sich selbst erschossen. Becker war deswegen auch dann so eine interessante, also das wäre jetzt so meine These, dass der, das müsste man aber prüfen, dass das Bild von Karl Becker in der deutschen Bevölkerung, ich glaube nämlich, dass das ein ganz gutes war, weil er dadurch, dass er dann so früh abgelebt ist, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel mit irgendwelchen Kriegsverbrechen zu tun hatte. Und, so, ja? Und er hat auch ein Staatsbegräbnis bekommen und alles. So, wir kommen jetzt nochmal zurück auf, wie ist Werner von Braun überhaupt zum Heereswaffenamt gekommen? Ja, weil ich mich gefragt habe, wie kommt ein 20-Jähriger zum Heereswaffenamt?
Und naja, da er bewirbt sich und kriegt den Job.
Ja, und da ist die bei Neufeld, die neueste Geschichte quasi, da ist einmal, schreibt Neufeld selber in seinem Text als eigenes Urteil, Werner von Braun wäre ein Brilliant Wunderkind gewesen. Mhm. Ja. Und diese These des Brilliant Wunderkind ist natürlich total praktisch, weil sie bedeutet, weil du damit eben alles erklären kannst, wo dir irgendwelche Fragen aufkommen. Ne?
Ja, so wie ne? Gott. Also wie, ne? Warum ist der Himmel blau? Ja, das hat Gott so gemacht. Ja.
Genau, warum ist Werner von Braun mit 20 Jahren zur Reichswehr gekommen? Brilliant Wunderkind. Ja. Ja? Warum wurde Werner von Braun der Leiter, der technische Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde? Brilliant Wunderkind.
Ja.
So, der Punkt ist aber, dass mir, wie gesagt, komisch vorkam, dass dort an so vielen Stellen verschiedene Beschreibungen sind, wie Werner von Braun zur Reichswehr gekommen ist. Wie gesagt,
Dornberger sagt... Wie sind denn die Beschreibungen?
Ja, Dornberger sagt, ich habe dem Becker das vorgeschlagen, ihn einzustellen. Mhm. Braun sagt in einer ersten Biografie, ja, dann ist der General Becker, nee, der Professor Becker, also verschweigt auch noch, ist natürlich klar, dass man so kurz nach dem Krieg irgendwie verschweigt, dass der Becker auch noch ein General war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Dann ist der Professor Becker auf mich aufmerksam geworden, hat mir empfohlen, mein Studium an der Universität Berlin fortzusetzen und hat gleichzeitig mir angeboten, die Raketentests der Reichswehr da in Kummersdorf bei Berlin zu leiten. Ja, zu leiten. So. Das ist die weitere. So, dann
also ein Praktikum zu machen oder ein Trainee zu werden, wie das heutzutage heißt, kann ich ja nachvollziehen, aber Leitung übernehmen direkt?
Ja, mit 20 Jahren. Brilliant Wunderkind. Ja. So, das Praktische ist natürlich, Becker war zu dem Zeitpunkt ja tot. Man konnte ihn nicht mehr fragen. Das war für Werner von Braun schon mal sehr, das ist eben das Witzige, sobald man anfängt, die Geschichte von Werner von Braun wirklich mal einfach kritischer zu lesen, ja und mit diesem mit Werner von Braun einfach zu lesen mit dem Gedanken, okay, das könnte irgendwie ein Hochstapler sein, so ein kleiner zu Gutenberg, dann lesen sich viele Ereignisse in seiner Geschichte auf einmal ganz anders, beziehungsweise man liest sie kritischer.
So, gab's denn eigentlich irgendwie tatsächlich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, hey, Moment mal, das ist doch ein Blender, der Typ? Oder war das so ein Prozess?
Es war im Grunde genommen so ein Gesamtpaket. Das hat natürlich auch mit meiner Lebenserfahrung so ein bisschen zu tun. Ne? Also ich bin mit 27 auf einmal Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses geworden, war bundesweit auf einmal im Fernsehen. Zwei Wochen vorher war ich noch irgendwie ein Student, ja, auf einmal war ich ein Kopf der Piratenpartei, oh, Herr Lauer, wie ist es denn? Auf einmal hat die Leute interessiert, was ich erzählt habe und da wurde mir natürlich schon klar, wie so Zuschreibungsmechanismen von außen auch funktionieren können, ne?
Ja, klar, weil du bist ja nicht über Nacht schlauer geworden oder weiser.
Genau,
oder
sowas. Ich mir so gedacht habe, so okay, da bin ich schon mal kritisch. Und was ich natürlich auch interessant fand, ist, wenn dann immer gesagt wird, ja, der Braun wäre so ein toller Manager gewesen. Und jetzt ist es ja so, dass mich mein Leben auch schon an verschiedene Stationen geführt hat. Unter anderem war ich ja auch mal ein Jahr bei der Axel Springer SE, leitender Angestellter, dort direkt unterm Vorstand. Und wenn du dort einfach siehst, wie so ein Industrieunternehmen ist das falsche Wort, aber wenn so ein großes Unternehmen, das so CEO-kapitalistisch wie so ein Konzern funktioniert, dann bekommt man natürlich auch nochmal Erkenntnisse darüber, wie viel tut denn jetzt tatsächlich so ein einzelnes Vorstandsmitglied und wie viel dieser Arbeit wird eigentlich von Leuten erledigt, die sich dann halt eben, ja, die eben dafür eingestellt sind, diese Arbeit zu erledigen, ne? Und das ist tatsächlich ich formuliere das mal jetzt so abstrakt, ne? Also will damit einfach sagen, ich verbuche das einfach ein bisschen auf Lebenserfahrung, dass ich dann solche Zusammenhänge, wie sie dort beschrieben werde, für plausibel halte oder für unplausibel. Das kennt ja jeder selber aus anderen Bereichen, wo er oder sie sich auskennt. Wenn du irgendeine Beschreibung von irgendwas liest und dich aber mit dem Thema auskennst, dann hast du gegebenenfalls das Gefühl, das könnte aber stimmen, beziehungsweise das könnte aber nicht stimmen. Das wirkt auf mich hier irgendwie komisch. Und ich hatte bei Braun halt echt einfach immer das Gefühl beim Lesen, ne, das kann nicht sein. Und was ich auch ganz ehrlich sagen musste beim Lesen dieser Neufeld-Biografie, also da war für mich tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis dieser Moment, wo er zu Braun schreibt, Brilliant Wunderkind, weil da fühlte ich mich auch so ein bisschen bei meiner Historiker-Ehre gepackt, denn was du als Historiker problemlos machen kannst, ist, du du nimmst eine Quelle aus der Zeit, wo irgendjemand sagt, hier Werner von Braun, Brilliant Wunderkind, und dann zitierst du das einfach. Das ist überhaupt gar kein Problem. Was du aber nicht machen kannst, ist, als jemand, der eine Geschichte über jemanden schreibt, die als aus der Perspektive des Schreibenden diese Person selber Brilliant Wunderkind nennen, weil dann wird ja vollkommen klar, dass dir da die kritische Distanz fehlt. So. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Ja, und dann habe ich mich halt einfach, dann ist das halt einfach so vollkommen eskaliert, meine Bachelorarbeit, weil dann wollte ich es halt wissen, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe mir Akten im Wert von, also weil die Firma so teuer ist, ich habe mir für 1.000 Euro Akten beim Bundesarchiv digitalisieren lassen.
Wie, das kostet Geld? Ich dachte, das wäre...
Ja, klar kostet das Geld.
Das ist unser Archiv.
Die Reproduktionsgeschichten da, also nicht Reproduktion im Sinne von Fiki-Fiki, aber Reproduktion im Sinne von digitale Reproduktion. Beim Bundesarchiv, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das
lagern die Akten im Original und müssen die erst noch digitalisieren? Sind die so rückständig?
Ja.
Krass.
Ja. Das ist, nein, die sind sogar noch rückständiger, aber ich kann da jetzt nicht drüber reden.
Sonderfolge Bundesarchiv.
Genau, dann wäre das echt Sonderfolge Bundesarchiv.
Okay. Okay.
Auf jeden Fall, ich habe mir halt für 1.000 Euro Akten digitalisieren lassen beim Bundesarchiv. Ich bin eine Woche nach München gefahren ins Deutsche Museum und habe mir dort den Nachlass von Johannes Winkler und von Rudolf Nebel angeguckt. Das sind zwei Personen, mit denen Braun damals zu tun hatte. Ich habe mir das halt alles, ich habe mir halt sehr viel Aktenmaterial reingepfiffen und ich habe im Bundesarchiv eine Quelle auftreiben können, die, das lag jetzt nicht an meiner genialen Recherchefähigkeit, aber das lag tatsächlich, ja, das war einfach, das war komisch. Es gibt nämlich beim Bundesarchiv einen Text, der nennt sich Anfang der Raketenentwicklung beim Heereswaffenamt Prüfwesen.
Ach.
Der Text liegt da seit den 70er Jahren. Und der Text wurde geschrieben von Ernst Ritter von Horstig. Auf den kleinen Racker kommen wir gleich auch noch.
Klingt wie ein Fantasiename, aber gut. Ja,
ja, klingt wie Lorenzo von Matterhorn. Genau. Ist aber tatsächlich, Ernst Ritter von Horstig ist tatsächlich ein echter Mensch.
Okay.
Und der spielt gleich noch eine ganz, ganz große Rolle. Also ich habe ganz viele Quellen aufgetrieben, teilweise auch neue. Ich habe, ja.
Du bist auch mit also was war eigentlich dein Ziel? Du wolltest nachweisen, dass er ein Hochstapler ist, oder warst du
also noch ich habe halt irgendwann gemerkt, das stimmt halt alles so vorne und hinten nicht. Und im Moment bin ich halt der Meinung, diese Geschichte auf Werner von, also die Frage als Historiker, die man sich ja stellen muss, ist, was für eine Geschichte will ich eigentlich? Worüber will ich eigentlich Dinge erzählen?
Ja.
Und diese Heroengeschichte, wie sie da geschrieben worden ist, war auch meiner Meinung nach im Grunde genommen 2007, als diese Braun-Biografie von Neufeld rausgekommen ist, nicht mehr zu halten. Einfach weil da die Wissenschafts- und Technikgeschichte und ich glaube auch die allgemeine Geschichte mittlerweile deutlich weiter ist, so von den Konzepten her. Ja,
ja.
Also die sind ja mittlerweile auch alle so bei Akteursnetzwerken, ne? Also weg von der Geschichte des genialen Einzelerfinders. Ne? Man erkennt immer an, dass es auch eine
Teamleistung war.
Ja, Teamleistung ist natürlich auch immer schwierig, weil ich bin schon auch ein großer Verfechter davon, dass Team bedeutet, toll ein anderer macht.
Ja.
Und there is an eye in Team, it hides in the A-hole. Ja?
Ja.
Also es ist, also Team bin ich auch immer, ich bin, also langer Rede, kurzer Sinn, wenn Leute über Team reden, dann müssen einem immer die Alarmglocken angehen. Werner von Braun hat auch immer toll über sein Team geredet.
Oh ja.
Langer Rede, kurzer Sinn, das ist im Grunde genommen, entspricht das schon eigentlich nicht mehr so den Ansätzen, die die Wissenschafts- und Technikgeschichte heute verfolgt. So eine Monokausale und dann kam Werner von Braun und hat der Menschheit die Flüssigkeitsrakete geschenkt.
Ja. Ja?
Das passt halt einfach nicht. So, das heißt, im Grunde genommen, wenn man was machen wollen würde als Historiker, würde es erstmal darum gehen, weil jetzt ist ja diese Braun-Geschichte in der Welt, sie gilt als abgeschlossen.
Ja.
Ja, ich habe ja auch
Neufeld. Ja, habe ich am Anfang gesagt, das ist doch zu Ende erzählt.
Ich habe auch dem Neufeld ja geschrieben und der Neufeld teilte mir dann also mit, ja, also im Grunde genommen ist die Werner von Braun Geschichte halt komplett erzählt, da kann man auch nichts mehr machen.
Ja.
Das ist ungefähr so, als Max Planck angefangen hat, Physik zu studieren, hat ihm sein Professor damals auch irgendwie gesagt, so, nee, lieber Max, such dir bitte was anderes. In der Physik ist echt alles schon erforscht. Ja, also kann sich keiner mehr vorstellen, dass da irgendwas kommt.
So. Atome sind die kleinsten Teilchen, du kannst wieder gehen.
Genau, Atome, ja. Amen. So, Amen. Bitte geh. So, auf jeden Fall hat er mir natürlich auch gesagt, nee, das ist alles total geil erforscht von mir und da kannst du jetzt echt nichts mehr finden. Es gibt auch keine neuen Quellen mehr und so oder nur sehr wenig neue Quellen. Bla bla bla. Das fand ich halt schon lustig, also insbesondere vor dem Hintergrund, dass du im Internet seit dem Jahr, ich glaube 2013 oder so, diese Quelle da, Anfang der Raketenentwicklung beim Heereswaffenamt Prüfwesen, die findest du halt, wenn du Raketen eingibst oder Heereswaffenamt, ja.
Ja.
Da poppt die da sofort auf in der Suchmaschine des Bundesarchivs. Ja, was habe ich gemacht? Ich wollte halt einfach, ich habe mir Werner von Braun halt angeguckt und habe halt wirklich erstmal sein Studium nach erzählt, weil das ist das, was mir auch aufgefallen ist in diesen ganzen Braun-Beschreibungen. Es geht die ganze Zeit so huschi-huschi. Weißt du, ich versuche mal zu erzählen, wie das denn damals so war in der Zeit. Ja, also
ja.
1900, in den Ende der 20er, Anfang der 30er gab es in Deutschland diesen sogenannten Raketenrummel. Ja, da waren Raketen einfach in, das war cool. Ja, es gab da diesen Film von Fritz Lang, Frau im Mond, ja.
Ja, irgendwie überall haben Leute Raketenstarts vorgeführt, also so kleine Raketen und sowas.
Ja, genau. Also die Leute waren halt, es gab über den Abus sind so Raketenautos von Opel gefahren. Die Firma Heiland Heiland-Apparate und Gerätebau, die in einer sauerstofferzeugenden Industrie tätig war. Die hat auf dem Tempelhofer Feld ein Raketenauto gezeigt, das also mit Flüssigtreibstoff betrieben wurde und so, ja. Also das war halt damals einfach die Zeit. Bücher von Hermann Oberth waren beliebt. Das waren Siebenbürger Sachse. Und der war Gymnasiallehrer und wollte eigentlich so eine Arbeit über Raumfahrt damals als Doktorarbeit anmelden, was aber nicht funktioniert hat. Lehnte man ab, weil war irgendwie zu abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat also Hermann Oberth hat mehrere Bücher geschrieben über Raketen und wie man mit Raketen in den Weltraum fliegen könnte. Und in diesen Büchern waren halt auch die Formeln drinne. Und in den Büchern waren auch Vorschläge drin, wie man das dann auch konstruiert. Also zum Beispiel, dass man die Rakete mit einem Kreisel stabilisiert und so weiter und so fort. Es gab einen Verein für Raumschifffahrt, genau, VFR, Verein für Raumschifffahrt, der wurde 1927 gegründet. Da war die treibende Kraft hinter Johannes Winkler, dessen Nachlass habe ich mir, wie gesagt, in München angeschaut. Winkler war so ein Raketenenthusiast, der auch sehr weit vorankam. Winkler wird auch zugeschrieben, der erste Start einer Flüssigkeitsrakete auf europäischem Boden, ja, im März 1931. Winkler wurde unterstützt von einem tschechischen Hutfabrikanten, Hugo Hückel. Und deswegen hießen die Raketen von Winkler immer HWR, Hückel-Winkler-Raketen.
Ah.
Ja. Und warum war die Flüssigkeitsrakete damals so interessant? Weil wenn du eine Rakete in den Weltraum schießen willst, kommt es auch darauf an, dass quasi du ein gutes Verhältnis von der Nutzlast zu der Last deines Treibstoffes und so hast, ja. Und wenn du jetzt normales Pulver benutzen würdest, also zumindest die Pulver, die zur damaligen Zeit verfügbar waren, wäre einfach das Masseverhältnis so ungünstig gewesen, dass du mit Festtreibstoffen niemals in den Weltraum gekommen wärst. Ja, also diese Feststoffbooster sind im Grunde genommen eine Erfindung dann ja des der Raumfahrtprogramme der NASA und der Sowjetunion. Du hast Flüssigkeitsraketen waren halt der Schrei. Und eine Flüssigkeitsrakete bedeutet, du hast Sauerstoff und halt eben ein brennbaren Stoff, also meinetwegen Wasserstoff, Benzin, alles Mögliche. Das wird in einer Brennkammer zusammengemixt und dann macht man sich halt eben den Raketeneffekt zunutze, dass die heißen Gase aus der Brennkammer rausströmen und der und das halt eben auch ins dass dann die Rakete anfängt sich zu bewegen. So. Und weil wären flüssige Treibstoffe als Energieträger einfach besser und deswegen war in dieser Raketenszene, haben die alle so hobbymäßig versucht, so eine Flüssigkeitsrakete zu bauen. Das war aber eben nicht trivial, weil du da schon natürlich Ahnung von haben musstest also wie man diese ganzen Materialien verarbeitete. Du musstest mit flüssigem Sauerstoff umgehen, was zur damaligen Zeit jetzt auch nicht trivial war, ja.
Du konntest das Ding ja nicht einfach nur irgendwo hinfeuern. Du musstest dir ja auch Gedanken darüber machen, wie steuert man das, beziehungsweise wie
hält man
das auf den Kurs.
Genau, du kannst bei Feststoffraketen ist es total einfach. Die kannst du durch einen Drall stabilisieren. Das geht bei Flüssigkeitsraketen nicht, weil du dann durch die Zentrifugalkraft der flüssige Sauerstoff und der flüssige Treibstoff, die kriegst du dann nicht mehr ordentlich vermischt und so. Also das war kein triviales Unterfangen. Und deswegen, und man muss sagen, das war ja noch vor der Digitalisierung. Ja.
Ja.
Das heißt, du konntest jetzt auch nicht irgendwelche tollen Chips mit irgendwelchen Sensoren da irgendwie einbauen, ja, die dann irgendwelche Dinge messen und dementsprechend
halt
dann die Spritzufuhr regeln. Das heißt, die gesamte Konstruktion dieser Geräte musste halt analog stattfinden. Ja, also es gab natürlich auch schon die Möglichkeit, elektronische Schaltungen zu machen und so. Das war dann aber mit Röhren und alles irgendwie äußerst primitiv. Ja, und
wahrscheinlich auch nicht ganz so erschütterungsresistent. Ne?
Und nicht so ganz erschütterungsresistent. Deswegen war, sage ich mal, das auch schon eine ziemliche Leistung von dem Johannes Winkler, dass er dort diese Rakete hat starten lassen. Es war auch eine ziemliche Leistung von Rudolf Nebel. der dann diesen Raketenflugplatz Berlin gegründet hatte, dort Raketen starten zu lassen. Zu Nebel muss man sagen, der war Weltkriegsflieger, auch Ingenieur, war aber auch eine ziemlich schillernde Gestalt. Also muss man ganz klar sagen, war ein ziemlich unseriöser Typ.
Okay. Ja.
Der hat im September 1930 da in Reinickendorf eben diesen Raketenflugplatz gemacht, hat dort sogenannte Minimalraketen vorgeführt. Das waren so ganz kleine Raketen, die aber mit Flüssigtreibstoff betrieben worden sind. Und Nebel hat halt auch versucht, Investoren ranzuziehen. Das war halt damals alles ein bisschen schwierig, weil wir hatten eine Weltwirtschaftskrise. Ja. Mhm. War für Nebel aber von Vorteil, weil er dann so einen freiwilligen Arbeitsdienst einrichten konnte. Ja. Das heißt, der hatte vor Ort Maschinenschlosser, Stenotypistinnen, ja, alles Mögliche, die ihn dann da unterstützt haben bei diesem Raketenflugplatz. So, und jetzt wäre die Frage. Also das ist so das Setting, ja. Mhm. Raketenrummel damals, so, wie kommt da jetzt Werner von Braun rein? Werner von Braun ist 1912 geboren. Werner von Brauns Vater, Magnus von Braun, war so ein preußischer Beamter, der den Kapp-Putsch unterstützt hatte.
Was?
Weswegen er dann seinen Beamtenjob los war. Also der war auch dann relativ hoher Beamter in Preußen, ja, hat den Kapp-Putsch unterstützt. Das war dann nicht so gut für seine Karriere. Er fiel aber weich, weil er dann der Direktor der preußischen Landwirtschaftssparkasse wurde oder so. Mhm. Ja, das heißt, der wohnte hier in Berlin in einer schönen Villa, die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, direkt neben der Villa von Franz von Papen war und hatte halt Bedienstete und so weiter und so fort. Jetzt war der also wirklich so preußischer Landadel in einer Zeit geboren, in der der Adel in Deutschland also tatsächlich auch noch über Rechte verfügte, die er dann erst so langsam nach dem Ersten Weltkrieg verlor. Mhm. Und Werner von Brauns erster Sohn, und da kann man dann auch schon mal sehen, wo es eigentlich so lang geht in der Familie von Braun, wurde ja dann Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, war über die Zeit des Zweiten Weltkrieges im Vatikan untergebracht und war nach dem Zweiten Weltkrieg, war Sigismund von Braun Staatssekretär im Auswärtigen Amt, ja. Also da hast du auch quasi so Kontinuitäten. Werner von Braun fiel da ein bisschen raus, weil er sich also, das gilt zumindest anekdotisch verbürgt, seit frühester Kindheit hat er sich schon irgendwie für Raketen interessiert.
Ja, gehört ja auch zu seiner Legende, ja.
Werner von Brauns Problem war allerdings, dass er nicht besonders gut war in den Fächern, die man für das Konstruieren oder Bauen von Raketen braucht. Mhm. Ja. Das zieht sich so ein bisschen durch seine Biografie. Das heißt, er war in Mathe immer sehr schlecht. Er war dann später an der Universität in so Sachen wie darstellender Geometrie sehr schlecht. Er wurde zum Beispiel, hat ein Semester an der ETH Zürich studiert, ja. Mhm. Da musste man damals eine Aufnahmeprüfung machen. Die hat er gemacht und er hatte dann zum Beispiel in dem Fach darstellende Geometrie bei der Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich eine Schweizer 1.
Oh, das ist eine 6, Schweizer, eine deutsche.
Genau, ja. Wenn man das Schweizer Notensystem kennt, weiß man, dass die Schweizer 1 die deutsche 6 ist. Bedeutet, er war wirklich nicht gut.
Ja.
Und das ist halt der Witz, weil diese ganzen Geschichten werden in der auch jetzt neuesten Biografie zu Werner von Braun, diese ganzen Geschichten werden in diesem Detail nicht formuliert, ja. Und das bedeutet,
also es könnten ja auch noch mehr Leute auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, und dann würde man auch möglicherweise auf die Idee kommen, dass er doch vielleicht kein Brilliant Wunderkind ist. Ne?
Ja.
Also das kann man schon sagen, dass mir halt aufgefallen ist, okay, diese Erzählung von dem Michael J. Neufeld ist im Grunde genommen eigentlich so eine Nacherzählung von dem Werner von Braun, Mein Leben für die Raumfahrt, was 1969 bei Burda erschienen ist. Nur dass Neufeld halt auch noch Quellen ranzieht und es damit dann halt eben wissenschaftlich aussehen lässt. Da soll sich jetzt jeder selber sein Urteil drüber bilden, aber man kann natürlich schon der Meinung sein, dass das ein bisschen perfide ist, weil man damit dann denkt, ja gut, damit kommen alle Quellen zur Geltung, aber im Grunde genommen ist seine Interpretation der Quellen dann teilweise doch sehr eigenwillig.
Mhm.
So, und dann habe ich also im Grunde genommen mir bei meiner Bachelorarbeit die Mühe einfach gemacht, mal wirklich Werner von Brauns Geschichte zu dieser Zeit über Quellen, die ich in die Finger kriegen konnte, so gut es geht, für mich selber nachzuvollziehen. Also ich habe mir, die gibt's im Internet, alte Vorlesungsverzeichnisse der Technischen Hochschule Berlin angeguckt. Ja, mhm. Ich habe mir eben seine Zeugnisse irgendwie besorgt, die es noch gab, zum Beispiel auch aus dem Archiv der ETH Zürich. Ich habe mir wirklich alles irgendwie besorgt, was ich besorgen konnte, und habe dann mal so ein bisschen den Studienverlauf von Werner von Braun irgendwie zusammengestellt. Also nicht nur irgendwie, sondern auch unirgendwie. Und dabei fällt dann halt auf, dass Werner von Braun im Grunde genommen zwischen seiner, also er immatrikulierte im Sommersemester 1930 am letztmöglichen Tag an der TH Berlin für das Fach Maschinenbau. Mhm. Und da kann man dann schon mal die Frage stellen, weil Neufeld dann später seinen Wechsel an die ETH Zürich damit auch versucht zu begründen, weil dafür gibt es noch keine ordentliche Erklärung in der Geschichtsschreibung. Dass er versucht, den Wechsel, dieses eine Semester an der ETH Zürich, damit zu erklären, dass er eben Luftfahrzeugbau von irgend so einem Profi, der da in der Schweiz lehrte, lernen wollte. Aha. Und dass man ja Luftfahrzeugbau an der TH Berlin zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen konnte. Das ist aber Quatsch, weil wenn du dir die Vorlesungsverzeichnisse anguckst der damaligen TH Berlin, dann hattest du da das Fach Luftfahrzeugbau. Und wenn du ins Archiv der TH Berlin gehst, dann siehst du auch, dass die Leute genau in diesem Fach auch immatrikuliert worden sind. Ja? Mhm. Also Werner von Braun hätte sich zur damaligen Zeit auch für Luftfahrzeugbau immatrikulieren können, was er nicht tat. So, ich habe also weitere Quellen aufgetrieben. Eine Quelle, über die schon mal 2011 berichtet worden ist, das war ein Ingenieur, der in Peenemünde mitgearbeitet hat, Paul Schröder, der dann auch später in die USA emigriert ist und dort mehrere Behörden quasi vor Werner von Braun warnte, weil er der Meinung war, dass Werner von Braun ein Hochstapler ist. Dieser Paul Schröder ist mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man sich so seinen ganzen Nachlass durchschaut, dann wird klar, dass der möglicherweise auch ein Stück weit unter Verfolgungswahn litt.
Okay.
Gleichzeitig ist aber seine Beschreibung irgendwie detailliert genug, dass man sich zumindest als Historiker mal damit auseinandersetzen muss. Also wenn jemand mit Werner von Braun zusammengearbeitet hat und danach dann irgendwie seitenlange Berichte darüber schreibt, warum Werner von Braun jetzt ein Hochstapler ist, ja, dann sollte man sich das doch zumindest mal zu Gemüte führen und darauf eingehen, warum das Quatsch ist. Ja?
Ja.
Das hat zum Beispiel Neufeld auch nicht gemacht. Und was ich gemacht habe, ist, es gibt im Bundesarchiv in Koblenz eine sehr schöne Quelle. Und zwar hat Werner von Braun 1952 Rudolf Nebel verklagt.
Mhm.
Rudolf Nebel hatte diesen Raketenflugplatz gemacht. Werner von Braun hat auch auf diesem Raketenflugplatz abgehangen. Und Werner von Braun hat Rudolf Nebel 52 verklagt, und zwar, weil Rudolf Nebel nach dem Krieg durch die Gegend gelaufen ist und überall Interviews gegeben hat, ich bin der eigentliche Erfinder der V2.
Mhm.
Das ist Quatsch, das kann man sagen, das ist irgendwie kompletter Quatsch. Und hat dann aber auch so Geschichten über Werner von Braun erzählt, so von wegen, der hätte ja überhaupt keine Ahnung gehabt und sonst irgendwas. Und dann hat Werner von Braun Rudolf Nebel verklagt vor dem Amtsgericht München. Und hat eben im einstweiligen Rechtsschutz, also der hat eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt.
Mhm.
Und da ist im Bundesarchiv in Koblenz in den Akten von Magnus von Braun, seinem Vater, das Endurteil dieses Gerichtsverfahrens drin. Und das ist auch sehr interessant, denn da kommt zum Beispiel das Gericht zu dem Ergebnis, als sicher muss es gelten, dass der Antragsteller, also Werner von Braun, alleine in der Raketenfrage nicht vorangekommen wäre, deswegen wurden ihm vom Heereswaffenamt Mitarbeiter beigestellt. Ja. Das ist also, du findest also, wenn du dich kritisch mit Werner von Braun auseinandersetzt, ja, findest du immer mehr Quellen, die es zumindest mal bedürfen, dass du dich in irgendeiner Weise mit denen auseinandersetzt. Ja.
Das wirft aber doch jetzt auch die Frage auf, warum ist er überhaupt Chef bei diesem Heereswaffenamt geworden, wenn er doch im Grunde intensiverer Betreuung bedarf hat.
Ja, jetzt pass mal auf.
Okay.
Das kommt ja noch.
Das kommt.
Nein.
Ich bin gespannt.
Also, ich bin auch. Es ist, Also, und das Witzige ist, ich habe halt im Zuge meiner Recherchen, ich habe mich halt echt wie ein, also da wurde ich halt echt so zum super Investigativreporter, weil ich hab dann halt tatsächlich den Sohn von Werner von Brauns Anwalt in München
geil
aufgetrieben. Ja, ich hatte also den Namen und dann bin ich einfach da, habe ich einfach mal so den Namen gegoogelt vom Vater und habe dann da Leute gesucht und dann habe ich jemanden gefunden, der hatte auch eine E-Mail-Adresse, wo ich gesagt habe, okay, das könnte stimmen. Dem schrieb ich dann so eine Mail und dann rief der mich einen Tag darauf an oder so und sagte, ja, hallo, hier, ne, ich bin's.
Sehr geil.
Und dann erzählte der mir, bevor ich ihm gesagt habe, was das Thema meiner Arbeit ist, was ich nie vergessen werde, also sagte dann der Typ so, was ich nie vergessen werde, ist, wie ich 1960er Jahren mit meinem Vater, der ja sonst eigentlich nie Zeit mit mir verbracht hat, auf einer Luftfahrtausstellung in München war. Und dann war da so ein Schaukasten, Werner von Braun, Erfinder der Rakete und so. Und mein Vater sagt vollkommen unvermittelt, das ist alles Quatsch, der hat ihn nicht erfunden. Das ist doch damals bei dem Prozess alles rausgekommen. Ja. Und das ist einfach, weißt du, wenn du solche Sachen bei deiner Recherche erlebst,
ja.
Und das klingt jetzt ausgedacht, aber ich habe es tatsächlich, ich habe den Mann noch mal in München besucht, ich habe mir das tatsächlich noch mal erzählen lassen und der Typ hat auch tatsächlich noch original Sachen von Werner von Braun, die er damals in diesem Prozess da eingebracht hat, ja, um zu zeigen, was für ein toller Raketenwissenschaftler er ist. Das heißt, der Mann spricht schon die Wahrheit. Das Traurige ist tatsächlich, dass diese Prozessakte wahrscheinlich verloren ist, weil ich sie in den bayerischen Archiven, die für die Archivierung dieses Prozesses verantwortlich gewesen wären, habe ich leider nichts gefunden. Aha. Weil Werner von Braun 1952 anscheinend noch nicht so ein großer Fisch war, dass man der Meinung war, okay, das ist von öffentlichem Interesse, das sparen wir uns jetzt mal auf. Aber
oder irgendjemand ist hinterher hingegangen und hat gesagt, es muss unbedingt verschwinden, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr.
Das kann auch sein.
Schöne Verschwörungstheorie.
Also ich finde solche Verschwörungstheorien, so heikel sie sind, aber man muss das mit in Betracht ziehen. Werner von Braun hat im Nachkriegsdeutschland natürlich auch eine ganz große Funktion erfüllt, nämlich als der tolle deutsche aufrechte Ingenieur, der den Amerikanern jetzt mal zeigt, wie das funktioniert mit der Wissenschaft. Also das und vor allen Dingen, wenn man sich auch anguckt, wie Werner von Braun die Popkultur beeinflusst hat, ja, der Doc Brown bei Zurück in die Zukunft.
Der heißt Brown wegen Werner von Braun?
Ja, genau. Zurück in die Zukunft Teil 3. Wenn er da irgendwie in das Archiv der Stadt Hill Valley guckt und sagt, nein, meine Familie hieß, als sie irgendwie 1900 paar und paar nach USA kommt, hießen wir noch von Braun. Ja?
Ah, okay.
So, also und er natürlich auch so von seinem ganzen Auftreten her und so oder zum Beispiel auch diese Geschichte mit die in die Hintergrundgeschichte von Doc Brown eingewoben ist, dass er so ein Teleskop geschenkt bekommen hat und dann bla und Jules Verne. Das ist auch das, was Werner von Braun immer erzählt. Ah, ja. Werner von Braun hat immer erzählt, ja, er hat als Kind von seiner Mutter ein Teleskop geschenkt bekommen. Er hat dann von er hat sich dann da halt eben interessiert für die Sterne und so weiter und so fort. Er hat Jules Verne gelesen, bla bla bla. Das ist alles so die schöne Hintergrundgeschichte. Das zeichnet übrigens auch dann die Geschichte von Neufeld aus, die er da schreibt. Er verlässt sich in ganz vielen Kerndarstellungen immer auf Eigendarstellungen von Werner von Braun.
Ja.
Und wenn du jetzt in 50 Jahren eine Geschichte über mich schreiben würdest und dich nur auf Aussagen von mir verlassen würdest, dann kann man sich wahrscheinlich irgendwie wundern. So,
Seriös ist
das nicht. Wow, Christopher Lauer, der hat wirklich damals schon den Welthunger und AIDS und alle Krankheiten besiegt. Toll, toller Typ. Nein, also das ist schon auch ein bisschen kritisch. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt hier so ein paar Beispiele für sehr kritische Quellen angeführt, die in der Werner von Braun Geschichtsschreibung in überhaupt gar keiner Weise in irgendeiner Form zur Geltung kommen.
Ja.
So, jetzt ist es so, wir waren ja vorhin mal der Frage, wie ist denn jetzt der Werner von Braun überhaupt da hingekommen zum Heereswaffenamt? Und da ist es dann lustig, weil da schreibt Neufeld dann so, naja, also es könnte sein, dass es so ist, wie der Dornberger es schreibt. Es könnte aber auch sein, dass es da ein Gespräch zwischen Horstig und Magnus von Braun gegeben haben könnte, das damit was zu tun hatte. Und geht dann da aber nicht weiter drauf ein, zitiert da so einen Brief, der mir leider noch nicht vorliegt. Und das fand ich dann doch aber schräg, dass an einer so zentralen Geschichte, an einer so zentralen Stelle auch der Werner von Braun Biograf der Neuzeit da jetzt nicht in der Lage ist, eine schlüssige Erklärung zu liefern. Weil es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Der Karl Becker hat zum Beispiel auch an der TH Berlin unterrichtet. Ja, das war auch alles damals sehr in räumlicher Nähe. Also zum Beispiel das Heereswaffenamt und die Technische Hochschule Berlin.
Ja. Ja.
Es hätte ja auch mal, also in diesem Werner von Braun, Mein Leben für die Raumfahrt von Ruhland, beschreibt er das so, dass Nebel sich quasi am Heereswaffenamt die Finger ausgebissen hat und dann sagt Nebel zu Werner von Braun, naja, dann geh du doch mal dahin. Und dann beschreibt das Werner von Braun so, ja, und dann habe ich da mit dem Karl Becker geredet und das war alles irgendwie total toll und dann hat er mich eingestellt. Ja?
Ja. So, also, manchmal passiert sowas ja auch. Also,
ja, manchmal passiert sowas auch, aber der Witz ist halt einfach, das sind halt alles Beschreibungen von Werner von Braun. Und die stammen, und Werner von Braun selbst beschreibt es zu zwei verschiedenen Punkten total unterschiedlich, also nicht total unterschiedlich, aber schon mit einem anderen Dreh. Ja. Und ganz ehrlich, gut, da kann ich jetzt auch nur sagen, Bauchgefühl, ne? Mhm. Aber es gibt halt einfach manchmal, wenn du so Passagen liest, hat man manchmal einfach das Gefühl, das ist doch jetzt ausgedacht. So ja. Sprechen doch Leute nicht. Das passt doch nicht so.
Ja, ja, verstehe, ja? Was du meinst. So schlecht aus dem Englischen übersetzt oder so.
Ja, ja, genau. So, ja, wo ich ja irgendwie so gedacht habe, das passt doch alles nicht so.
Ja, und vor allen, also, Dingen, wenn man dann irgendwann feststellt, dass man selbst zu einer historischen Figur wird, und das wird Werner von Braun ja irgendwann festgestellt haben. Ja,
1969 war dem das, glaube ich, bewusst.
Genau. Spätestens dann denkst du dir eine konsistente historische Wahrheit aus.
Ja.
Bei der du dann bleibst und die du erzählst. Ja. Es sei denn, du bist so ein Troll wie Frank Schirmacher, der hat ja auch irgendwie 7 verschiedene Geschichten erzählt, wie er aufgewachsen ist. Ja.
War das heißt nicht, das mit den von Reiterstämmen
von Berbern, genau.
Ja. Also, so, und dann habe ich mich halt auf den Horstig konzentriert, weil ich mir gedacht habe, komm, da ist doch irgendwas im Gebüsch. Weil was ich nämlich interessant fand, war, der Michael J. Neufeld hat mir dankenswerterweise zum Beispiel die Arbeitsverträge geschickt, die Werner von Braun, also die ersten Arbeitsverträge, die Werner von Braun mit dem Heereswaffenamt Prüfwesen hatte.
Ja.
Ja? Und das sind ganz interessante Arbeitsverträge, weil im Grunde genommen wird er da so als Contractor eingestellt. Ja, also die stellen ihn nicht fest an, sondern erstmal auf 4 Monate und danach kriegt er noch einen zweiten Vertrag, wo er dann irgendwie auf 3 Monate verlängert wird. Die Arbeitsverträge von Werner von Braun sind nämlich unterschrieben von dem Ernst Ritter von Horstig.
Mhm.
Und wenn der Bäcker ihn irgendwie eingestellt haben soll und der Bäcker das alles irgendwie angeleiert haben soll, ja, dann, also das wirkte auf mich alles irgendwie sehr... Moment,
war Horstig der Chef vom Bäcker?
Genau, nein, umgekehrt. Also okay. Es war so, dass Bäcker hat eine steile Karriere gemacht. Der wurde nämlich erst Chef des Heereswaffenamt Prüfwesens und dann wurde er Chef des gesamten Heereswaffenamts. Und im Oktober 1932... im Oktober 1932, 1. Oktober 1932, wurde Ernst Ritter von Horstig Abteilungsleiter der Abteilung 1 vom Heereswaffenamt Prüfwesen. Das war die Abteilung, die vorher der Bäcker geleitet hatte.
Aha.
So, also Zeitlinie ist, Bäcker ist irgendwie Chefe von der Abteilung.
Ja.
Und Ernst Ritter von Horstig ist ein Mitarbeiter von Bäcker.
Ja.
Und Walter Dornberger ist ein Mitarbeiter von Ernst Ritter von Horstig.
Ja.
Das ist übrigens auch so interessant, dass dann zum Beispiel der Dornberger in seinem Buch V2 Schuss ins Weltall den Horstig gar nicht erwähnt, dass der da irgendeine Rolle gespielt hat. Ja? Also auch wieder so in die Richtung.
Aber Horstig hat die Arbeitsverträge unterschrieben. Wobei das, es sind ja keine richtigen Festanstellungen, wenn es so Werkverträge sind.
Festanstellungen.
Das darf dann natürlich auch irgendjemand Nachgeordnetes machen.
Nee,
das im Zweifelsfall hat er halt von Becker die Ansage, stell den mal ein, beschäftige den.
Ja, aber es wird ja noch besser. Das Interessante ist ja einfach, dass Horstig diese Arbeitsverträge unterschrieben hat. Ja,
ja.
Und damals eben auch der Chef dort war und dass es eben keine dauerhaften Arbeitsverträge sind. Der Michael J. Neufeld macht da in seinen Büchern draus, ja, Werner von Braun hatte dann ein Stipendium bei der Reichswehr, aha, ja, unter dem hier Schumann. Erich Schumann hat ja auch beim Heereswaffenamt gearbeitet, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, dieser ganze Krempel mit dem Giftgas, das war der, ja. Der hatte dann später auch beim Heereswaffenamt gearbeitet, war dort Abteilungsleiter der Abteilung Z. Das war so die Forschungsabteilung. Und Neufeld schreibt also, Werner von Braun hatte dort ein Stipendium, um dann sein Studium zu finanzieren an der Universität Berlin. Das ist halt alles, in meinen Augen geben das die Quellen so nicht her. Weil dann muss man sich, und dann wird es halt echt besonders lustig, wir fassen zusammen. Werner von Braun, 1930 immatrikuliert an der Technischen Hochschule Berlin. Ja? Mhm. Sommersemester 1931 kommt er zurück, muss er nach Zürich an die ETH. So, im Wintersemester 31/32 kommt er zurück. Dann 1932 macht er sein Vordiplom an der TH Berlin, bricht dann sein Maschinenbaustudium ab, lässt sich dann an der Universität Berlin immatrikulieren, ja, und macht dann dort nach einem Jahr und 8 Monaten seinen Doktor in Physik, ja. Selber hat Werner von Braun das immer so dargestellt.
Physik,
so,
das ist interessant. Also das war ja früher durchaus möglich, dass man sehr schnell seine Dissertation schreibt.
Ja, ja.
Also aber diese Wege, die man heutzutage gehen muss,
hat ja, man nicht aber das ist alles, Weise. Ja, aber das ist alles tricky. Also Werner von Braun schreibt, also Werner von Braun hat zeitlebens immer wieder erzählt, er hätte sein Vorexamen an der TH Berlin gemacht, wäre dann an die Universität Berlin gewechselt, um sein Studium quasi abzuschließen und hat dann seine Dissertation gemacht. Der Witz ist, erstens, dieser Begriff Vorexamen wurde damals in dieser Zeit überhaupt nie benutzt oder äußerst selten für das Vordiplom. Die Leute haben das Vordiplom gesagt. Mhm. Und es war auch nicht wie im englischsprachigen Raum. Es gab ja nicht dieses Bachelor- und Master-Ding, sondern es gab tatsächlich nur das Vordiplom.
Ja.
Und das Vordiplom konnte man auch nur anwenden für die Diplomprüfung. Das war kein eigenständiger Abschluss in irgendeiner Form. Werner von Braun erweckt also in seiner Erzählung immer den Eindruck, es hätte da irgendeine Form von fließendem Wechsel gegeben.
Ja.
Und das wird auch so von Neufeld übernommen. Neufeld schreibt in seinem Buch, ja, nachdem er die erste Hälfte seines Studiums an der TH Berlin abgeschlossen hatte, wechselte er an die Universität Berlin, bla bla bla. So, das stimmt einfach nicht.
Ja.
Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen klugscheißerisch, zeigt aber irgendwie ganz schön, was der Braun mit seiner eigenen Geschichte gemacht hat. Das ist ja nicht schlimm zu sagen, ich habe mein Studium abgebrochen.
Ja, das ist so, wie ich
Physikstudium.
Das ist so, wie ich gerne. Es ist so, wie ich gerne sage, ich habe Psychologie und Philosophie studiert, weil ich in beiden nicht abgeschlossen habe. Ja.
Ja.
Und das aber ist es hört halt sich halt so an, als hätte ich Ahnung. Ja.
Ja, genau. Das ist auch genau. Christopher Lauer hat Physik und Wissenschafts- und Technikgeschichte an der Universität Bonn, TU Berlin und der Zhejiang University in Hangzhou, China studiert.
Klingt ja, direkt geil.
Ganz anders, ja, ne?
Genau.
So, auf jeden Fall, Werner von Braun hat also immer erzählt, ja, und dann habe ich mein Vorexamen gemacht und dann bin ich an die Universität Berlin gewechselt. Das erweckt den Eindruck, als hätte es da ein wie auch immer geartetes Verfahren gegeben, gab es nicht. Er hat sein Studium abgebrochen und er hat sein Studium an der Universität Berlin angefangen. Und sein Studium dauerte 1 Jahr 8 Monate und danach schloss er dann eben mit dieser Dissertation ab. Und er hat sich.
Wobei ich da nochmal einwerfen will, das war früher möglich. Also es,
das war es möglich.
Gibt in der Wissenschaftsgeschichte gibt es genug Leute, die
Moment. Ne? Moment, er hat sich ja auch seine 4 Semester an der TH Berlin und der ETH Zürich als 3 Universitätssemester anerkennen lassen.
Ja.
Ich habe mir mittlerweile im Archiv der HU sehr viele Dissertationsverfahren angeguckt aus der Zeit. Das gab es alles auch. Aber normal war, dass die Leute irgendwie 6 bis 10 Semester studiert haben,
ja,
an der Universität Berlin und dann ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Ja. Also insofern war das, was der Braun da gemacht hat, schon eine Ausnahme. Und jetzt kommt doch die interessante Frage, ja, warum denn?
Na, wer hat ihn denn da überhaupt geprüft?
Erich Schumann, der auch beim Heereswaffenamt Prüfwesen arbeitete. Ah. So,
Professor so, Erich Schumann, meinst du?
Ja, ja, der war damals dann, okay, der war okay, damals okay, an der, der wurde damals an der Dings, und das ist auch total, das ergibt nämlich auch überhaupt keinen Sinn, weil wenig später war nämlich der Karl Becker, von dem Werner von Braun immer gesagt hat, ja, der war mein quasi Entdecker und mein Förderer und so weiter und so fort. Der Becker war später der Chef der Wehrtechnischen Fakultät der Technischen Hochschule Berlin, mhm, und hatte dort weitgehende Autonomie zu entscheiden, wer dort studieren darf, wer dort seine, wer dort eine Diplomprüfung machen darf, wer dort eine Doktorarbeit machen darf. Ja, mhm, will damit sagen, wenn das tatsächlich so wäre, wie Braun das erzählte, hätte es in meinen Augen deutlich mehr Sinn gemacht, wenn der Becker ihm dann gesagt hätte, pass auf, du machst jetzt hier schön dein Vordiplom und dann bleibst du hier an der TH Berlin und dann gliedern wir dich bei der Wehrtechnischen Fakultät ein, zum Beispiel. Das wird auch nicht in der Geschichtsschreibung diskutiert, warum das nicht passiert ist. Ja? So, Werner von Braun behauptet dann immer selber, dass der Becker sein Doktorvater gewesen wäre.
Ich dachte schon.
Wenn man sich. Ja, er behauptet aber in Werner von Braun, Mein Leben für die Raumfahrt 1969, dass Karl Becker sein Doktorvater war.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt, stimmt es halt nicht. Karl Becker ist als Prüfer dort eingetragen, mhm, in den Akten an der HU, ist dann aber handschriftlich ausgestrichen worden und dann ist Arthur Wenelt, das war der Doktorvater von Schumann, wurde dann dort eingesetzt. Der war auch Physikprofessor an der Universität Berlin. So. Werner von Braun sagt auch, er hätte seine Dissertation am 16.04.1932 abgegeben. Wenn man sich dann das Prüfungsdatum anguckt, hat er seine Dissertation tatsächlich erst am 29.05.1932 abgegeben.
Das ist zwar Kleinkram, aber warum passiert sowas? Also,
ja, das lässt den Schluss zu, dass Werner von Braun eine sogenannte Vorabgabe gemacht hat.
Okay.
Du gibst vorher deinen Dozenten deine Dissertation und die geben dir nochmal Feedback und dann reichst du deine Arbeit erst offiziell ein.
Okay.
Es gibt da noch einige Ungereimtheiten, das muss ich aber auch noch klären durch weiteres Aktenstudium und so. Was dann wirklich frappierend ist, wie schnell Werner von Brauns Doktorarbeit geprüft wurde, weil am 1. Juni sagt der Dekan der Fakultät, hier Schumann, Wenelt, gebt mal bitte euer Urteil ab. Und am 4. und 5. Juni, also der 1. Juni 32 ist ein Freitag und dann am 4. und 5. Juni geben Schumann und Wenelt ihre Urteile ab und sagen, ja, die Arbeit ist Eximum. Ja, das war das beste Urteil, das damals möglich ist.
Kann ja sein, weil wenn die erste Arbeit, also wenn er tatsächlich vorab gegeben hat und die gesagt haben, nee, daran haben wir überhaupt nichts auszusetzen, das nehmen wir so rein, ist ja durchaus möglich, dass das so schnell gegangen ist.
Ja, genau, das wäre für mich halt eben auch ein Indiz. Das zeigt aber auch, dass sein Promotionsverfahren nicht ordentlich lief. Jetzt haben wir irgendwie so viel rumgesprungen. Jetzt will ich noch kurz erklären, wie denn Werner von Braun überhaupt zur Reichswehr gekommen ist. Das ist nämlich so, dass wenn man sich diesen Text, der eben seit den 70er Jahren im Bundesarchiv rumliegt, dieses der Beginn der Raketenforschung am Heereswaffenamt Prüfwesen von dem Horstig. Wenn man sich diesen Text anschaut, dann ist es ganz interessant. Horstig, das hat er in einem Brief, den er 1968 geschrieben hat, an Magnus von Braun, den Vater von Werner von Braun, hat er das auch nochmal erklärt. Horstig hat also Ende der 60er Jahre für das, wie er schrieb, Familienarchiv einen Text so angefangen zu schreiben über sein Leben, was er alles so gemacht hat. Und da ist eben auch in diesem Raketentext, der 11 Schreibmaschinen geschriebene Seiten umfasst, geht es erstmal 7 oder 8 Seiten lang darum, wie der Horstig von Karl Becker damit beauftragt worden ist, zusammen mit dem Dornberger diese Raketen da beim Heereswaffenamt zu bauen. Ja. Mhm. Und das waren am Anfang halt vor allen Dingen Pulverraketen. Ja. Und denen war das mit dem Flüssigkeitsantrieb, war denen das noch zu kompliziert. Das haben sie also erstmal ruhen lassen. Und dann beschreibt also Horst sich das in einer Ausführlichkeit und in einer Langweiligkeit, die zumindest mir zeigen, dass diese Quelle höchstwahrscheinlich sehr authentisch ist. Ja, also weil er beschreibt dann, ja, und dann bin ich in den Keller des Heereswaffenamtes gegangen und habe nach den Akten gesucht, die Becker von mir haben wollte. Wo ich so denke, so, ja, also es ist wirklich, so detailliert und so voller, auch wirklich super uninteressanter Details, dass ich mir irgendwie denke, okay, das ist wirklich schwierig, sich sowas auszudenken. Langer Rede, kurzer Sinn. Dann machen die Folgendes, dann beschreibt Horst sich das so, dass die auf diesen Raketenflugplatz Berlin gehen, um sich das mal anzuschauen, was da so passiert. Ja.
Ja.
Und dann schlägt Horst sich Karl Becker vor, lasst uns doch den Rudolf Nebel einstellen. Ja. Dann geht Horst sich zu Nebel und sie führen irgendwie Verhandlungen. Diese Verhandlung beschreibt Horstig so, dass Nebel immer absurdere Forderungen gestellt hat und dass sie deswegen dann auch schlussendlich scheitern mussten. Ja, so. Und dann beschreibt Horstig an der Stelle, wie ihm quasi auch Werner von Braun aufgefallen ist. Horstig beschreibt quasi erste Begegnung mit Werner von Braun wie folgt. Wenn auch Herr von Braun nicht in der Lage war, bestimmte Angaben über Schubleistung, Verbrauch und Material zu nennen, also wir reden hier 1932,
ja.
Die sehen sich irgendwie auf dem Raketenflugplatz in Berlin. Ja. Werner von Braun, das Brilliant Wunderkind. Ja. Horstig redet hier über Werner von Braun. Wenn auch Herr von Braun nicht in der Lage war, bestimmte Angaben über Schubleistung, Verbrauch und Material zu nennen, so konnte man doch leicht erkennen, dass der Meister, Rudolf Nebel, ja, in Braun einen Schüler hatte, der trotz Fehlens einer technischen Vorbildung wissenschaftlich denken und anständig diskutieren konnte, soweit das überhaupt mit Herrn Nebel möglich war. Ja, so, das ist schon mal ein ganz geiles Urteil von dem Typen, der ihn dann später eingestellt hat. So, Ernst Ritter von Horstig hängt da also ab, trifft zum ersten Mal in seinem Leben Werner von Braun. Verhandlungen mit Rudolf Nebel scheitern.
Ja.
Ernst Ritter von Horstig wird dann am 1. Oktober 1932 Abteilungsleiter der Abteilung 1 Ballistik und Munition des Heereswaffenamtes Prüfwesen und ist damit im Grunde genommen für dieses Raketenentwicklungsprojekt verantwortlich, weil das zum damaligen Zeitpunkt da noch lag. So, und dann beschreibt also Horstig, und das lese ich am besten vor, dann beschreibt Horstig, wie sie doch noch es schaffen, ein bisschen von dem Wissen abzugreifen, was Rudolf Nebel da produziert hat. Ja, und zwar, da kam ein merkwürdiger Zufall uns zustatten, in die Atmosphäre von Herrn Nebel einzudringen. Ich traf bei einem Herrenabend im Reichswehrministerium als junger Abteilungsleiter der Waffenamt Prüfwesen 1, also der Abteilung Waffenamt Prüfwesen 1, mit einem Minister von Braun zusammen, der gleich anderen Herren der höchsten Behörden in Berlin zu diesem Abend gebeten war. Im Laufe der Unterhaltung erkundigte ich mich, das wäre noch ein wichtiges Detail, Magnus von Braun war inzwischen unter Franz von Papen Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. Ja?
Sein Vater.
Magnus von Braun, der Vater von Werner von Braun.
Ja.
Ja, im Laufe der Unterhaltung erkundigte ich mich, ob wohl ein Herr von Braun, den ich bei einem Raketenerfinder kennengelernt hatte, mit ihm verwandt sei. Damit hatte ich, ohne es zu ahnen, in ein Wespennest gestochen. Minister von Braun brachte ziemlich aufgebracht heraus, dass der genannte Herr sein Sohn sei. alle Überredungskünste doch endlich von dem Raketenfritzen, also Zitat Horsticher, das hat er extra in Anführungszeichen gesetzt, endlich von dem Raketenfritzen sich zu trennen und baldigst ein Hochschulstudium zu beginnen, seien fehlgeschlagen. Mhm. Minister von Braun wolle seinem Sohn selbstverständlich alle Mittel zur Verfügung stellen, um ihm ein solides technisches Studium zu ermöglichen, mit dem Ziel, als Doktoringenieur abzuschließen.
Hat er aber nicht, ne? Ist nur Dr. Phil.
Er ist Dr. Phil. So, stattdessen sei sein Sohn ganz versessen auf diesen Raketenkram. Des Vaters Empörung war bestimmt echt. Nun vertraute ich einen eben in meinem Kopf ganz plötzlich entstandenen Plan dem Minister an. Ich führte aus, dass es einen Weg gäbe, der zur Absolvierung eines vollwertigen Hochschulstudiums führte, bei dem sein Sohn auf dem Gebiet der Raketen gleichzeitig forschend tätig sein könnte. Minister von Braun hörte sich meine Ausführungen, die ich ihn bat, absolut vertraulich zu behandeln, an und versprach mir, auf unser Gespräch zurückzukommen. Damit war diese Angelegenheit für diesen Abend beendet. Schon nach wenigen Tagen, also auf gut Deutsch, was da stattfindet.
Werners Vater klüngelt seinen Sohn in diesen ganzen Betrieb rein.
Ganz genau. Ernst Ritter von Horstig ist also auf diesem Herrenabend. Ja. Und da kann man jetzt als Historiker natürlich sagen, man muss kritisch zu der Quelle sein. Ne? Man kann sagen, okay, kann es sein, dass er sich das damals alles ausgedacht hat? Ja, kann sein. Für mich spricht aber aufgrund der
Indizienlage,
der sonstigen und auch insbesondere, dass es der erste, finde ich, plausible, dass es die erste plausible Erklärung ist, spricht schon viel für die Echtheit der Quelle. Also weil auch der Horstig zum Beispiel in einem Brief an Magnus von Braun diese Beschreibung also auch sagt, hier, ich habe jetzt mal für das Familienarchiv was darüber geschrieben.
Ja.
Und sowas schreibst du ja nicht, wenn du dir irgend so einen kompletten, also ich schreibe dir ja auch nicht, lieber Holgi, ich habe noch mal eine Geschichte über unsere Mondfahrt geschrieben. Ja. Also, ja, also du denkst dir ja nicht irgendwie was aus. Ja. So, ne? Also zumindest, du weißt, was ich meine.
Ja,
also, du, wenn du dir was ausdenkst, dann erzählst du nicht noch Leuten davon, dass du dir das ausgedacht hast. So, Punkt. Und dann geht die Quelle weiter. Und zwar wie folgt. Schon nach wenigen Tagen bekam ich im Amt einen Anruf vom Ministerium für Landwirtschaft durch Minister von Braun. Er dankte mir nochmals für mein Interesse und teilte mir mit, dass er mit seinem Sohne die Angelegenheit zustimmend besprochen habe. Er erbat einen Termin für den Besuch seines Sohnes in unserem Amte. Ich gab gerne meine Zustimmung.
So, Der Vater hat den da reingeklüngelt und zufälligerweise ist Werner von Braun einfach ein genialer Verkäufer, Manipulator, irgendwas und hat es geschafft, den Laden zu führen, obwohl er völlig ahnungslos war.
Das ist das, was du jetzt sagst, lieber Holger. Ich bin nur ein Historiker. Ich kann nur auf die historischen Fakten hinweisen.
Ja.
Nein, es ist nochmal besonders geil, weil dann steht da halt, ich gab gerne meine Zustimmung und bestimmte, dass sich sein Sohn zu gegebener Zeit an die zuständigen Herren, Hauptmann Schneider und Hauptmann Dornberger, als Spezialisten für Raketenfragen anwesend sein, im Amte zu einer Besprechung einfinden möge. Und damit wird die Sache halt wieder rund, weißt du? Braun sagt immer, ja, ich hatte irgendwie ein Treffen mit dem Karl Becker, der hat mich entdeckt.
Ja.
So, und du fragst dich die ganze Zeit, ey, wie soll das funktioniert haben? Und das geht im Grunde genommen nur, wenn du sagst, ja, der Braun, der war halt brillant, der war halt genial.
Ja.
So, und hier haben wir beim Horstig eine Erklärung von dem Typen, der ihn eingestellt hat. Ja, der Typ, der auch, sag ich mal, wenn Rudolf Nebel das jetzt geschrieben hätte, dann wäre ich sofort total kritisch und würde sagen, naja, ob das stimmt, weil der Nebel der hat auch
dem
nach
noch
dem
einen
Zweiten Weltkrieg,
ne? Ja.
Der wollte dem einen reinwürgen, verständlicherweise, ja, ich meine, der Horstig liefert doch hier zum ersten Mal das Motiv. Ja. Der Nebel wird sich gedacht haben, wenn ich damals nicht so eine Klappe aufgerissen hätte und wenn ich nicht so einen kompletten Quatsch gefordert hätte, dann wäre nachher ich irgendwie der Chef da hier von der Heeresversuchsanstalt Peenemünde gewesen oder so, ja, was natürlich auch Quatsch ist. So, und bedeutet, dass Werner von Braun also hier durch seinen Vater und die Connections seines Vaters und dann halt so Adelige unter sich, ne? Ernst Ritter von Horstig, Magnus von Braun, der Horstig schreibt auch noch 1968 in so Briefen an den Magnus von Braun, redet er ihn noch mit Herr Baron an und so. Okay, ne? Also da siehst du einfach.
Sind die Adligen, ja.
Ja, nein, aber da siehst du einfach, der Horstig ist halt in sich konsistent.
Ja.
Ja? Der hatte dann mit Peenemünde nichts mehr zu tun, weil er dann irgendwann 1937 versetzt worden ist. Aber es ist einfach interessant, sich den so als Charakter anzugucken, weil der auf mich so sehr irgend so ein Nazi-Wehrmachtsheini auf einen Integer wirken kann. Ja. Ja? Doch relativ integer und unverdächtig wirkt. Ja, der war halt einfach so ein Apparatschik. Ja, ja. Der hatte auch, das merkt man auch, der hat auch mit dieser Geschichte dort, der will da mit dem Braun in meinen Augen auch nichts reinwürgen, sondern der hat halt einfach, für den war das Normalste von der Welt, dass man halt
kennt sich, man hilft sich.
Ja. Genau, man kennt sich, man hilft sich. Das hatte für den überhaupt nichts Anrüchiges.
Ja. Hat's so. Ja auch eigentlich nicht. Also,
ne, ja,
das
gut,
ist halt das, was heutzutage Vitamin B heißt. Ne?
Ja.
Das ist ja das, was überall passiert.
Genau, es passiert überall. Die Frage ist halt, ich glaube, wenn jetzt irgendwie ein Vertrag zum Bau einer Autobahn oder so über sowas, dann wird es schwierig. Aber klar, wenn sich Leute untereinander helfen.
Hast du nicht mal einen Job für meinen Jungen? Ja, okay.
Ganz
jetzt könnte
genau,
man natürlich dann als der Junge hingehen und so ehrlich sein, hinterher zu sagen, naja, dann hat mein Vater mich da reingeklüngelt, stellt sich raus, ich habe den Job super gemacht und durfte da bleiben.
Ganz genau. Und
dann
da
hättest
halt
du keine
wieder,
Arbeit geschrieben.
Ja. Da wird es dann halt wieder interessant, wie Braun selber damit umgeht. Weil Braun bedient ja dann selber diesen, sag ich mal, Genie-Kult, dass er so unglaublich intelligent war, dass er das alles so toll gemacht hat. Und Horstig wird halt jetzt tatsächlich dann auch noch lustig, weil er auch hier in ganz vielen zentralen Stellen dem Neufeld widerspricht, weswegen ich auch weiß, warum der Neufeld diese Quelle dann nicht gebracht hat. Aber da muss man sich dann als Historiker halt schon die Frage stellen lassen, ich meine, wenn das jetzt in irgendeinem, wenn das Dokument jetzt in irgendeinem Karton auf irgendeinem Dachstuhl gewesen wäre und erst letzte Woche gefunden worden wäre, okay. Ja. Aber dieser Text, aus dem ich hier gerade vorlese, der liegt seit 1970 im Bundesarchiv. Ja, also auch unter dem Titel Beginn der Anfang der Raketenentwicklung beim Heereswaffenamt-Prüfwesen. Der hat jetzt noch nicht mal irgendeinen obskuren Namen. Ja,
okay.
Sondern das ist halt echt so bing, bing, bing. Hallo, hier bin ich. Ja.
Hätte
so,
man drauf kommen können müssen.
Hätte man drauf kommen können. Der Text geht dann weiter. Die genannten Herren, also der Schneider und der Dornberger, waren mit mir einig, dass Herr von Braun unmittelbar dem ballistischen Referat unterstellt wird und die Richtlinien für seine Arbeiten durch Hauptmann Dornberger erhielt. Sonst war es üblich, dass die Doktoranden dem Leiter von Waffenamt-Prüfwesen Z, Dr. Schumann, unterstellt wurden. Von dieser Regel wurde bewusst abgewichen, um schneller zu praktischen und nicht nur theoretischen Ergebnissen zu kommen. So, dann habe ich hier so ein paar Sätze nicht gemacht. Also hier ist eine Lücke. Sehr früh stellt... Ja, aber du hast eine Frage, Holger. Das
ja, nee, noch nicht. Nee, noch nicht.
Ja, sehr früh, und jetzt hier wird es jetzt unfreiwillig komisch, sehr früh stellte sich raus, dass das Hantieren mit flüssigem Sauerstoff wegen der Verbrennungsgefahr nicht ganz ungefährlich war und ein Mann der Praxis erforderte. Dornberger hatte wohl den glücklichen Gedanken, für diese Arbeit einen Mann bei der Berliner sauerstofferzeugenden Industrie zu suchen. So machten wir uns auf den Weg zu den Berliner Sauerstoffwerken, das ist die Firma Heiland Gesellschaft für Apparatebau, und fanden bei einem Direktor das Entgegenkommen, einen seiner Fachleute, Meister Riedel, uns zur Verfügung zu stellen. Riedel wurde als Mitarbeiter von Braun eingestellt. So, und diese Firma Heiland hatte ich vorhin erwähnt. Ja, die hatten auf dem Tempelhofer Feld, haben die so ein Raketenauto gezeigt. Mhm. Die waren auch im Kontakt mit dem Heereswaffenamt Prüfwesen. Die hatten aber das Problem, dass ihr Flüssigkeitsantrieb, den sie da gebaut hatten, dass der noch schlechtere einen Wirkungsgrad hatte als mit Schwarzpulver. Das heißt, der war für die Reichswehr erstmal auch nicht interessant. Mhm. Haben aber dann quasi von der Reichswehr gesagt gekriegt, so, dann entwickelt mal bitte ein bisschen weiter. Und dann haben sie hier an der Stelle sich dann den Walter Riedel geholt. So. Und meine Vermutung ist, und da gibt es auch mittlerweile andere Leute, die eher aus der Ingenieurrichtung kommen, die das sagen, dass der Walter Riedel dann im Grunde genommen für den Braun die Raketen gebaut hat. Ne? Weil der Braun war halt dann beim Heereswaffenamt eingestellt, da als Contractor. Und irgendwie hatten sie es dann auch hingekriegt, noch einen Maschinenschlosser vom Raketenflugplatz mitzubekommen. Das war der Heini Grünow. Und dieser Heini Grünow hat dann aufgrund von Handskizzen, die der Braun angefertigt hat, also Handskizzen bedeutet genauso schlimm, wie es klingt, dass man da irgendwas hinkritzelt. Also keine Bauzeichnung, keine Risszeichnung, sondern eine Handskizze. Aufgrund der hat dann dieser Heini Grünow wahrscheinlich noch mit dem Wissen, was er vom Raketenflugplatz hatte, eine sogenannte Rakete gebaut, 4 Stück davon. Und der Walter Riedel, der eben im Januar 1934 bei Braun anfängt, beschreibt das in einer Monographie, die er 1950 verfasst hat, beschreibt er das so: Als der Verfasser im Januar 1934 seine Tätigkeit in Kummersdorf aufnahm, hatte also von Braun die 4 Geräte, also A1-Raketen, A steht für Aggregat, fertiggestellt und war dabei, sie auf dem Prüfstand zu erproben. Da damals noch keine Zeichnungen bestanden, sondern nur Handskizzen, ist es nicht möglich, eine genaue Zeichnung des Antriebes zu zeigen. So, das Ding war aber eine komplette Fehlkonstruktion, denn es sind alle 4 Antriebe bei Tests explodiert. Das beschreibt Riedel dann so, damit starb die A1. Und dann hat Riedel sich halt eben hingesetzt und eben angefangen, die A2 zu konstruieren. In gemeinsamer Arbeit entstand nun das Gerät A2, wobei die Grundgedanken des A1 verwendet, aber das Gerät so umgebaut wurde, dass es praktisch einzusetzen war. Besonders die Zündung musste zu einem in der Praxis verwertbaren Zündeinsatz entwickelt werden. So, das ist für mich, liest sich das wie eine sehr freundliche Umschreibung, dass diese A1-Rakete halt für nichts zu gebrauchen war und dass er sie halt eben so bauen musste, dass sie praktisch einzusetzen war.
Das heißt, der Chef hatte keine Ahnung. Wovon hatte Werner von Braun denn Ahnung? Also gehen wir mal davon aus, dass er kein Ingenieur war, also dass er keine Ahnung davon hatte, wie man Raketen baut. Er hat aber trotzdem es geschafft, Raketen zu bauen oder bauen zu lassen. Heißt das, er war ein guter Projektmanager?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die man deswegen nicht beantworten kann, ich müsste mich tatsächlich mal mit einem Projektmanager der NASA oder einem Projektmanager von SpaceX unterhalten, oder einem Projektmanagerin der ESA, um mal zu verstehen, was bei der Konstruktion und dem Bau einer Rakete alles notwendig ist. Das ist halt leider nichts, was so wahnsinnig gut dokumentiert ist. Das passiert nicht so oft, das ist nicht so dokumentiert und das ist auch insbesondere nicht trivial. Deswegen heißt es Raketenwissenschaft. Ne? Ja. Das heißt, Werner von Brauns bzw. das Vorankommen der V2-Rakete, der Konstruktion, ob das jetzt gut oder schlecht war, ist halt für mich äußerst schwer einzuschätzen, weil es war ja nicht so, dass die Russen zur selben Zeit auch an einer Rakete gebaut haben. Meine These wäre, und das würde ich dann, wenn ich mal vielleicht noch eine Dissertation schreibe oder so, meine These wäre, dass Werner von Braun kein guter Projektmanager war. Meine These ist tatsächlich, oder das ist zumindest die Arbeitshypothese, mit der ich da dran gehe, ist, er war ein super Hochstapler. Weißt du, wenn du Hochstapler stapeln ja nicht am Fließband hoch, da müssen sie ja was machen, sondern ein klassischer Hochstapler wird Chefarzt in einer Klinik
und arbeitet hat dann da
lauter Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Dann sagt er so,
Schneidereit, die OP machen Sie. Genau, wonach sieht das in Ihrer Meinung nach aus?
Wonach sieht das in Ihrer Meinung nach aus? Was würden Sie denn da jetzt machen? Und haben Sie nicht noch was vergessen? Ah ja, okay, dann machen Sie es so. So, und dann kannst du dich immer irgendwie rausreden, weil im Zweifelsfall sagst du dann immer noch, nee, das hatte ich dem aber anders gesagt. Ja, da muss er mich missverstanden haben. Oder wenn es funktioniert, sagst du halt, ja, wunderbar, ich bin der geilste Chefarzt von allen.
Jetzt, wenn du aber jetzt über Jahre ein Chef hast, der eigentlich ein Hochstapler ist, dann muss der doch noch irgendein Kompromat über alle im Keller haben oder irgendeinen Hebel haben, damit niemand hingeht und sagt, hör mal, du Arschloch, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir machen das jetzt mal.
Nee, Der Punkt ist, dass Wernher von Braun in meinen Augen in einer sehr einmaligen Situation war. Im Heereswaffenamt und dann in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde hat er immer in so hierarchischen Strukturen gearbeitet. Mhm. Ja? Und wenn du, und man muss sagen, die haben in Peenemünde tatsächlich wie die buchstäbliche Made im Speck gelebt,
ja,
im Vergleich dazu, was andere während des Zweiten Weltkrieges erleiden mussten.
Aha.
Ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwie Ingenieur in Peenemünde warst und der Meinung warst, Wernher von Braun ist ein totaler Dovi,
mhm,
dann gab es die Möglichkeit, dass du aufmuckst und dann versetzt wirst, und das hätte im Zweifelsfall Front bedeutet, ja,
mhm,
oder dass du einfach eine ruhige Kugel schiebst und sagst, okay, ich weiß zwar, dass das hier totaler Schwachsinn ist und ich weiß, dass wir hier um unseren inkompetenten Chef die ganze Zeit herumarbeiten müssen,
ja,
aber ich halte jetzt mal schön die Fresse, weil die Alternative dazu, dass ich hier aufmucke, bedeutet, dass ich möglicherweise sogar an die Ostfront, ja, komme. Verstehst du, was ich meine? Und
nach dem Zweiten Weltkrieg wäre das auch immer noch möglich. Also es wäre immer noch möglich gewesen,
ja,
dass... Ja, aber dann ist es auch egal, ja, weil dann sind andere Zeiten.
Nein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Wernher von Braun war ja nicht blöd. Wernher von Braun hat ja, als er gemerkt hat, den Krieg gewinnen wir nicht mehr,
ja,
hat er sich ja nach Bayern aufgemacht, hat irgendwie alle Unterlagen zur V2-Rakete in irgendein Bergwerk in Thüringen verbuddelt und den Eingang sprengen lassen, hat sich dann den Amerikanern gestellt, die nach einem ersten Interview mit ihm der Überzeugung waren, dass er überzeugter Nationalsozialist ist.
Interessant.
Ja. Und hat dann gesagt, Leute, pass auf, ihr könnt gerne mich und meine 120 Leute hier, meinen Inner Circle, mitnehmen, dann müsst ihr euch aber beeilen, weil das ist ja in Thüringen, die Sowjets rücken ja auch immer näher und müsst ihr halt irgendwie gucken, was ihr haben wollt, müsst ihr euch jetzt entscheiden.
Ja.
Und seine Bedingung war halt, dass er da seine 120 Hoshis mitnimmt, so seinen Inner Circle.
Das heißt, er rettet 120 Leuten den Arsch und die sind dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag loyal.
Ganz genau. Also ja, der Punkt ist halt irgendwie, ja, der, entweder, und ich meine, die hatten ja richtig Dreck am Stecken.
Ja,
ne?
Ja.
Die hatten richtig Dreck am Stecken. Wenn da, das ist ja jetzt nicht so, dass die da irgendwas Lustiges gemacht hätten, sondern die haben also eine Terrorwaffe gebaut, die...
Die haben eine Terrorwaffe von Zwangsarbeitern bauen lassen.
Ja, ja, genau. Die haben eine Terrorwaffe von Arbeitssklaven bauen lassen, die, also wie gesagt, das ist abscheulich, was da passiert ist. Die mussten da in Thüringen teilweise in so Berge, Tunnel hineingraben mit ihren bloßen Händen und so. Also es ist wirklich bestialisch. Und die hatten richtig Dreck am Stecken. Und wenn das damals in diesem Ausmaß alles bekannt gewesen wäre, dann hätte sich Wernher von Braun auch in Nürnberg meiner Meinung nach verantworten müssen. In irgendeiner Form. Also musste Speer ja... Musste Speer ja auch. So. Und,
aber Speer hatte den Amis nichts anzubieten.
Speer hatte den Amis nichts anzubieten. Braun hatte den Amis auch nichts anzubieten, aber die Amis haben gedacht, er hätte ihnen was anzubieten. So. Und dann haben sie halt,
Na gut, weil er der Erste war. Also,
weil er der Chefe war.
Ja, genau.
Ja, nein. Ja. Weil er der Chefe war und die Amerikaner sich gesagt haben, also die Amerikaner werden ja noch nicht mal auf die Idee gekommen sein, dass da irgend so ein Hochstapler an der Spitze des deutschen Raketenprogramms arbeitet. Sondern, was ist die Erklärung? Das ist doch,
hinterher hat sich rausgestellt, dass ein Hochstapler an der Spitze des Deutschen Reiches stand, ne?
Ja, wenn ein 25-Jähriger mit 25 der Leiter, der technische Direktor einer Heeresversuchsanstalt wird, ja, dann ist doch die Erklärung, Mann, der muss aber total genial sein. Dann ist nicht die Erklärung, das ist bestimmt ein Hochstapler und der hat das alles über Vitamin B gemacht.
Ja.
Und diese natürliche, sag ich mal, Einstellung gegenüber der Realität hat sich Wernher von Braun zeitlebens zunutze gemacht. Und er bediente sich immer einer wirklich Sprache, die sehr interessant war. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, es stimmt nicht, dass die V2-Rakete von Anfang an als Waffe geplant war, die auf London landen sollte. Ja,
so, ja gut, dann halt irgendwo anders. Ne?
Ganz genau, das ist der Punkt.
New York, glaube ich, oder?
Wo wenn man ihm, ja gut, das wäre die Amerika-Rakete gewesen, die A9, das ist nochmal was anderes.
Okay.
Ich will damit aber sagen, jemand, der wohlwollend ist, hört aus diesem Satz raus, es ist von Anfang an, dass die V2 nicht von Anfang an als Waffe geplant war. Ja. Und das weiß Braun auch. Und oder ich unterstelle Braun, dass er das weiß, wenn er Sprache so einsetzt.
Natürlich.
Und was er aber tatsächlich sagt, nur ist, dass es nicht von Anfang an auf London fliegen sollte.
Ja.
Und das ist halt total geil, wie Braun sich dann da also immer schön durchgewurschtelt hat. Und ich nehme mal einfach an, dass die Amerikaner ab irgendeinem Zeitpunkt auch so ein bisschen unterm Stockholm-Syndrom dann litten, als sie den Braun dann an Bord hatten, dann als klar wurde, in welchem Ausmaße dort Arbeitssklaven eingesetzt worden sind und so. Also das wäre ja dann adding insult to injury, ne? Also
ja, du kannst ja dann ist, den Braun nicht noch sehen, Man muss auch sehen, ist kalter Krieg. Was weiß Braun wirklich, wenn wir den jetzt rausschmeißen und der rennt zu den Russen, was kann uns da blühen?
Ja.
Das ist ja auch, ja, also kalter Krieg, vor allen Dingen dann der 50er, 60er Jahre kalte Krieg, das, ja, das wird wahrscheinlich auch nochmal Heerscharen von Historikern beschäftigen, wieder solche Beziehungen wie NASA von Braun und US-Regierung zustande kommen. Also das,
ja. So, will damit sagen, wenn man sich jetzt das, klar, wenn man jetzt mich da am Anfang hört und auch diese ganzen Details, die ich da jetzt ausgrabe und so, dann denkt man sich so, oh mein Gott, was ist das denn für ein Klugscheißer, ja. Aber der Punkt ist aber wirklich der, und das ist das Perfide an der von Braun-Geschichte, wie sie in meinen Augen von Neufeld geschrieben worden ist. Sie ist halt so detailliert, ja.
Ja.
Und so durch Quellen vermeintlich belegt, dass du denkst, oh ja, das ist aber gut recherchiert. Aber wenn du dir dann dieselben Quellen anguckst und sie einfach kritisch interpretierst, kommst du zu einer ganz anderen Geschichte. Und eine Geschichte, die man da schreiben müsste, wäre ja eine Geschichte über die Raketenentwicklung in Deutschland. Und was es da für Netzwerke gab, was es da für Bastler gab.
Ja.
Ja, wir haben zum Beispiel noch überhaupt nicht richtig über den Johannes Winkler gesprochen. Der Braun und der Winkler, die hatten auch irgendwie in irgendeiner Form Kontakt. Ja, das müsste auch mal irgendwie ordentlich aufgearbeitet werden. Ja, es gibt so viele Sachen in dieser ganzen Braun-Geschichte, über die man halt mal reden müsste, die man mal ordentlich erforschen müsste, wo man sich halt die wo man sich auch die Dokumente nochmal holen müsste und das alles kritisch analysieren müsste, ja, dass
wo man vielleicht auch mal die US-Archive sich angucken wollen würde.
Ja.
Also es muss ja irgendwo dokumentiert worden sein, der Übertritt von Braun und seinem Team in die USA.
Ja, ja. Also. Ja, das ist alles dokumentiert. Da gibt es auch Dokumente. Ich muss jetzt im Zuge meiner Arbeit, also meine Masterarbeit wird jetzt wahrscheinlich so aussehen, dass ich nochmal einfach genauer zeige, warum die Geschichte, wie sie bisher aufgeschrieben worden ist, so nicht stimmen kann, dass es dort erhebliche Zweifel gibt und dass man, um dann möglicherweise mir in einer Dissertation die Mühe zu machen, mir mal die Quellen zu besorgen, um einfach aufzuschreiben, okay, wie ist denn Werner von Braun überhaupt wie ist Werner von Braun überhaupt technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde geworden? Weil das Witzige ist, was Braun dann immer anführt, ist der Erfolg der Raketen Max und Moritz. Das sind diese A2-Raketen, von denen Braun behauptet, er hätte sie ganz alleine gebaut, wodurch diese Riedel-Quelle schon mal klar ist, er hat sie nicht ganz alleine gebaut, sondern Walter Riedel hat ihm da geholfen, wenn nicht sogar den Hauptteil dort gemacht, wenn man sich anguckt, dass er nicht in der Lage war, die Rakete A1 zu konstruieren. Ja, also Braun. Und zwischen dem Abschuss dieser Raketen und bis die nach Peenemünde sind ja 2 Jahre. Ja, das Jahr 1935 und das Jahr 1936.
Ja.
Und darüber gibt es auch kaum Informationen. Ja, es gibt, wenn du das kritisch liest, zum Beispiel auch Quellen bei Schumann, ja, da hat dann zum Beispiel der Schumann in seinem Nachlass einen Artikel aus dem Jahr 1956, der von einem Herrn Häusler geschrieben worden ist aus Berlin, der auch in Peenemünde bzw. beim Heereswaffenamt mitgearbeitet hat. Und der schreibt dann da, die technische Literatur des letzten Jahrzehnts liefert ein unvollständiges Bild der jüngeren Geschichte der Raketenentwicklung. Die Berichterstattung ist noch nicht vollständig. Wesentliche Arbeiten werden nicht erwähnt und gelegentlich andere über Gebühr in den Vordergrund gerückt. Ja, das sind dann halt so und wer könnte das zu 1956 gewesen sein, außer Werner von Braun? Ja,
ja.
Weil es gab niemand anderen, der in der Öffentlichkeit stand zum Thema Raketen, außer Werner von Braun. Solche Quellen werden, wie gesagt, von Neufeld auch nicht besprochen. Will damit sagen, man lebte natürlich auch in einer Zeit, in den 50er, 60er Jahren, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg, weil alle irgendwie Dreck am Stecken hatten, nicht angefangen hat, andere Leute irgendwie mit Schmutz zu beschmeißen. Ja,
genau.
Und was auch noch wirklich bei den USA interessant ist, die haben ja erst, die haben halt relativ spät dann die Kurve gekriegt und festgestellt, wen haben wir uns da eigentlich ins Land geholt? Und zum Beispiel
die Frage, haben die sich tatsächlich gestellt?
Ja, in den 80ern.
Okay.
In den 80ern haben die sich die Frage gestellt und der Arthur Rudolph, der auch Wegbegleiter von Werner von Braun war, der auch bei Heiland gearbeitet hatte, zusammen mit dem Walter Riedel und dann auch später gewechselt ist zu Werner von Braun. Also zeigt auch, ne, Werner von Braun vereint dann bei sich die gesamte seriösere Raketenexpertise, ja, die damals so auf dem Markt verfügbar war. Ja, also von daher ist es schon irgendwie, finde ich, unseriös, darüber zu reden, dass Werner von Braun da Erfinder ist, wenn er schon beim Heereswaffenamt Prüfwesen vor Peenemünde da ein immer größer werdendes Team hatte. Ja,
ja, dann war er halt schon genial, aber halt genial darin, so ein Team zusammenzustellen und
ja, und deren, sich zu verkaufen. Und
sich zu verkaufen, genau.
Ja gut, also wenn du... wir können jetzt darüber streiten, ne? Aber ich sag mal, ich habe als Fraktionsvorsitzender hatte ich auch mal Personalverantwortung für 30 Leute. Und ja, wenn du irgendwie motivierte Referentinnen und Referenten hast, dann sieht deine Teamleitung eigentlich so aus: Du gibst denen die Arbeitsmöglichkeiten, die sie brauchen,
ja,
lässt die in Ruhe arbeiten und fragst ab und zu mal nach, wie sieht's denn aus?
So. Und motiviert gewesen sein dürften die ganzen Raketenbauer, weil die wollten eine Rakete bauen.
Die wollten eine Rakete bauen. Also will sagen, was jetzt Werner von Braun da tatsächlich beigetragen hat, ist wirklich äußerst schwierig zu sagen. Das lief ja dann noch später selbst bei der NASA so, dass er seine Abteilungsleiter hatte. Seine Abteilungsleiter haben ihm berichtet. Ja, und dann hat man da in so einem Team-Meeting halt irgendwie entschieden. Der Witz ist aber der, wenn dir irgendwelche Abteilungsleiter irgendwelche Lösungen vorschlagen, dann schlagen die ja nicht vor, pass auf, Werner, wir können die Rakete so bauen, dann explodiert sie auf jeden Fall. Oder wir bauen sie so, dann explodiert sie nicht. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Wenn du ein Meeting mit deinen Abteilungsleitern hast, dann schlagen dir deine, dann ist die Entscheidung ja eigentlich schon gefällt worden. Und zwar eigentlich durch deine Abteilungsleiter.
Ja.
Ja. Ich meine, das alles greift auch tatsächlich so ein bisschen diesen Mythos Management an.
Ja,
also ich glaube,
Werner von Braun hat möglicherweise einen Bullshit-Job gehabt, ja.
Ja, Werner von Braun war möglicherweise der Frühstücksdirektor, der natürlich mit Disney auch ganz toll dann dazu irgendwie beigetragen hat, den Weltraumfahrt zu popularisieren oder so, aber dessen Konzepte jetzt auch nicht so geil neu waren. Ja. Ja? Also alles, was der Braun erzählt hat, damit Raumstationen und sonst irgendwas, ja, das hast du alles schon in der Raketen- und Weltraumliteratur der 1920er, Anfang der 30er Jahre. Ja, also ich kenne tatsächlich keinen originellen Gedanken, den Braun da jetzt irgendwie hatte.
Ja. Aber gute PR gemacht, ne?
Gute PR
für so. Andere Leute Gedanken, ja.
Ja, so, und vor dem Hintergrund wird Werner von Braun natürlich nochmal, also muss man ihn natürlich nochmal viel, viel kritischer bewerten, weil dieses Brilliant Wunderkind war halt immer so die Verteidigungslinie. Ja. Und wenn man sich eben kritisch mit ihm beschäftigt, kommt man zu dem Ergebnis, also das mit dem Brilliant Wunderkind ist jetzt nicht so plausibel, diese Geschichte von dem Horstig hier, dann habe ich den Vater getroffen, dann habe ich mit dem Vater klargemacht, dass der da bei uns anfangen kann. Das hat auch so ein bisschen Slapstick, das hat auch so was Slapstickhaftes. Ich meine, der Horstig wird sich ja, als der dem Vater diesen Vorschlag gemacht haben, hätte der sich ja nicht träumen lassen, dass dieser Typ dann der Leiter des deutschen Raketenprogrammes wird.
Ja. Wir bringen mal den Sohn vom Baron irgendwo unter.
Genau, ja. Wir bringen den Sohn vom Herrn Baron unter und dann kann der hier einen Doktor machen und wenn er dann irgendwie gut ist, dann kann der hier auch bei uns dann als Referent arbeiten oder sonst irgendwas. Genau,
und der Herr Baron halt wird sich so sicherlich macht, auch erkenntlich zeigen, wenn ich mal ein Problem habe.
Ja, es ist halt nie, schlecht, jemanden zu kennen, der in der Reichsregierung ist und auch nachdem Magnus von Braun aus der Reichsregierung ausgeschieden ist, wird der mit Sicherheit noch gut vernetzt gewesen sein in Deutschland. Ja, also das war mit Sicherheit kein schlechtes Ding in den 30er Jahren in Deutschland Magnus von Braun zu kennen. Ja. Und so, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben also eine Situation, in der ich als Forscher, sag ich mal, eigentlich nur gerade zeigen möchte, die Werner von Braun-Geschichte ist noch nicht richtig geschrieben, weil sie sich eben vor allen Dingen auf Aussagen von ihm verlässt, weil es eine ganze Reihe von kritischen Quellen gibt, die nicht berücksichtigt worden sind. Ja, und natürlich wird bei diesen kritischen Quellen auch Bullshit dabei sein. Wie gesagt, der Nebel ist mit Vorsicht zu genießen. Der Paul Schröder ist mit Vorsicht zu genießen in Teilen. Man muss sich aber dennoch damit auseinandersetzen. So, und ich finde, Horstig ist da auch schon sehr eindeutig. Über Brauns Dissertation, über die inhaltliche Qualitäten der Dissertation haben wir noch gar nicht gesprochen. Da ist es frappierend, dass sie eben in meinen Augen nicht die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit hat, auch nicht einer damaligen wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe, wie gesagt, mir im Archiv der HU Berlin sehr viele Dissertationen angeguckt. Na,
was ich interessant finde, ist, er will ja Ingenieur sein und ist Dr. Phil geworden.
Ja gut, das mit dem Dr. Phil, das ist so. Das ist auch nach Kriegsdeutschland so gewesen, dass du an Universitäten als ersten Abschluss dann da deinen Dr. Phil machen konntest.
Okay, okay.
Ja, das bedeutet jetzt nichts. Das ist historisch bedingt. Die Nazis haben das erst 1935 reformiert. Braun hat ja noch 34 seinen Doktor gemacht. Und zwar war das einfach so, dass du die Physik kam aus der Naturphilosophie, war also der philosophischen Fakultät angegliedert.
Ah, verstehe.
Okay. Und deswegen hast du auch, wenn du in Chemie deinen Doktor gemacht hast, hattest du auch einen Dr. Phil. Ja, also das mit dem Dr. Phil, das hat halt tatsächlich nichts zu sagen.
Okay.
Ja, was aber natürlich schon was zu sagen hat, ist das mit dem Physikstudium. Ein Physikstudium ist schon nochmal was sehr anderes als ein Maschinenbaustudium. Ja, also das eine ist ja das Konstruieren und das Bauen von Maschinen. Physik zu dem Zeitpunkt in Deutschland war halt, ja, das waren so Untersuchungen zu, wie verhalten sich irgendwelche Elektronen, wie verhalten sich irgendwelche Materialien. Ich kann auch aus meiner Sichtung sagen, damals an der Universität Berlin, so in den 30er Jahren, haben die Leute vor allen Dingen in Chemie promoviert. Ja, das war halt das waren halt so die Leitwissenschaft eher. Und so richtig die Post abging in Deutschland im Bereich Physik, halt hier bei Planck und Konsorten, ja, Schrödinger, Heisenberg, die halt zu dem Zeitpunkt alle hier Quantenphysik und so ein Krempel gemacht haben. Ne? So. Er hat also seine Arbeit dort geschrieben, seit 1959 kann man die lesen. Die wurde wie alle Arbeiten zum Thema Rakete, wurde die als geheim eingestuft. Und findet sich also nicht in den Akten der Universität Berlin wieder.
Aha.
Aber es gibt zum Beispiel andere Dissertationen, die auch zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, auch beim Heereswaffenamt Prüfwesen. Mhm. Ja, zum Beispiel durch einen Forscher, der Kurt Warmke hieß, die sehr wohl diesen wissenschaftlichen Standards entsprechen. Ja? Also wissenschaftlicher Standard bedeutet Einleitung mit Fragestellung, Theorieteil, praktischer Teil und dann meterlang Skizzen, also technische Zeichnungen vom Versuchsaufbau, die ganzen Tabellen, damit du das nachrechnen kannst und. Ja? Die Arbeit von Kurt Warmke liegt vor, die liegt im Deutschen Museum in einer Abschrift vor in München. Die erfüllt alle diese Kriterien. Die hat auch umfangreiches Material mit also die sind leider nicht mehr erhalten, aber ursprünglich waren das mehrere Bände beim Warmke mit Forschungstagebüchern und so weiter und so fort, Protokolle über den Verlauf von Experimenten und allem, ja.
Wie jetzt sich gehört.
Und Braun hat halt eine Dissertation, die hört halt irgendwie so mitten, also die hat kein richtiges Ende.
Ja.
Das Ende von Brauns Dissertation ist, irgendwie über die Ballistik der Rakete. Ja, seine Dissertation hat aber kein Fazit. Also Werner von Brauns Dissertation liest sich schon in der Einführung so ein bisschen slapstickhaft, weil er da schreibt, folgende Arbeit kann nur als ein Beitrag zu den physikalischen und konstruktiven Aufgaben gelten, die zur Verwirklichung einer ballistisch brauchbaren Flüssigkeitsrakete zu lösen sind. Es wurde hier zum Ziele genommen, alle physikalischen Erkenntnisse, Messungen und Rückschlüsse möglichst unmittelbar bei der konstruktiven Durchgestaltung des flugfähigen Aggregats zu verwenden, um auf diese Weise rasch und eindeutig zu wichtigen Bauelementen festlegen zu können. Von einer allzu gründlichen Behandlung eines einzelnen Messproblems wurde daher mit Rücksicht auf die Einhaltung der Entwicklungslinie abgesehen. Es wurden stattdessen unter Berücksichtigung aller hier entwickelten Rechen- und Messmethoden einige Ofentypen entwickelt, die inzwischen auch konstruktiv und fertigungstechnisch aus dem reinen Laboratoriumszustand herausgereift sind. Daneben wurden Zusatzgeräte für die Druckerzeugung und die Stabilisierung aufgrund hier dargelegter theoretischer Erwägungen entwickelt. Ferner wurde eine einfache und zuverlässige Zündautomatik geschaffen. Endlich konnten im Rahmen dieser Arbeit erstmalig Brennversuche mit einer zusammengebauten Flüssigkeitsrakete durchgeführt werden, die bereits für Freiflugversuche geeignet ist.
Das klingt, als hätte er im Grunde eine prosaische Arbeit abgeliefert über seinen Arbeitsalltag in dieser Versuchsanstalt. So, wir haben hier was gebastelt und haben das aber nicht dokumentiert, weil wir haben es halt einfach gebastelt, aber es funktioniert. Hier, guck mal, Best Practice.
Ja, der Witz an der Stelle ist ja, dass er ja von diesen ganzen Sachen, die Arbeiten enthalten keine Risszeichnung.
Ja.
Die Arbeit enthält irgendwie nichts Konkretes, dass man das, was er dort gemacht hat, nachvollziehen könnte.
Ja.
Und was viel peinlicher ist, seine Arbeit ist seitenweise aus so Lehrbüchern abgeschrieben. Also Forscher damals gemacht haben oder die Raketeninteressierten, die haben sich gesagt, also so ein ausströmendes Gas aus so einem Raketenofen, das wird sich ja wohl so verhalten wie ein Gas.
Ja.
Ja? Und was Gas anging, da kannte man sich in Deutschland und auf der Welt zu diesem Zeitpunkt schon sehr gut aus, weil man natürlich seit Jahrzehnten Dampfmaschinen benutzte.
Mhm.
Ja. Und das heißt, dieses ganze Dampfmaschinenbau, wie leite ich Dampf durch irgendwelche Röhren, ja, diese ganzen thermodynamischen Prozesse, wie kann ich Düsen bauen, damit der Dampf schneller strömt oder langsamer strömt oder so, ja, das war alles bekannt. Das ist ja auch der Witz, dass da gibt es Treffen im Reichswehrministerium, wo auch damals dieser Becker mit dabei ist beim Heereswaffenamt, ja, wo die also diskutieren, ja, wir wollen das erstmal alles theoretisch verstehen, ja, ob das auch so stimmt, weil die ganzen Raketenenthusiasten haben immer gesagt, alles kein Problem mit den Raketen, wir nehmen einfach die Formel für den Dampf,
ja.
Der Becker hat gesagt, Moment mal, es gibt noch überhaupt gar keinen experimentellen Beweis, dass man diese Gesetze auch überhaupt anwenden kann.
Ja.
Und darum geht zum Beispiel Kurt Warmkes Arbeit. Der widmet sich in seiner Arbeit einfach ganz klar, oder was wirklich im Grunde genommen nur einer Frage, und zwar verhält sich ausströmendes Gas durch eine Düse in so einem Raketenofen, verhält sich das eigentlich wie Dampf? Lassen sich diese Formeln darauf anwenden? Das war Kurt Warmkes einzige Frage. Das war auch dann für die Reichswehr im Grunde genommen viel interessanter. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum wurde Kurt Warmke dann nicht der technische Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde? Kurt Warmke starb bei einem tragischen Unfall.
Ah, okay.
Der hat nämlich mit
meine Antwort wäre jetzt gewesen, weil der den falschen Vater hatte.
Auch, aber Kurt Warmke starb kurze Zeit nach seiner Dissertation, und zwar hatte er mit einem Monotreibstoff experimentiert, nämlich Wasserstoffperoxid. Und Wasserstoffperoxid hätte tatsächlich den Vorteil gehabt, dass es von sich aus schon als Flüssigkeit brennbar ist. Mhm. Man dann nicht noch einen zweiten Tank für den Sauerstoff gebraucht hätte. Das Problem war aber, dass Wasserstoffperoxid explodiert.
Ja.
Das wusste man aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und natürlich gab es in diesen Versuchsaufbauten so Sicherheitsklappen, die in dem Moment einer Druckänderung dann die ganzen Ventile zugemacht hätten und so. Mhm. Leider ist es bei Wasserstoffperoxid aus irgendeinem Grund so, dass sich die Explosionswelle schneller ausbreitet, als okay. diese Ventile da geeicht sind, was dann einfach dazu führte, dass dieser Tank explodierte und Kurt Warmke dabei umkam. Ja, so, Kurt Warmke hat aber in seiner Dissertation ein klar umrissenes Problem und löst das auch. Er führt, wie gesagt, sein ganzes Material an. Er macht Skizzen von allem. Demgegenüber haben wir die Dissertation Werner von Brauns, in der es nur Fotografien gibt.
Ja, also Fotografien von fertigen Stücken.
Ja, genau. Fotografien von Stücken.
Ja, ich sag ja, wir haben hier mal was gebastelt, irgendwie nach gut Dünken, Pi mal Daumen, haben das nicht ordentlich dokumentiert, aber ich schreibe jetzt trotzdem eine Arbeit drüber.
So hört ja, sich das ungefähr an. So. So, und das bedeutet, alleine da wäre die Arbeit schon zu kritisieren als wissenschaftliche Arbeit.
Ja.
Ja. Und dann kannst du sie eben dafür kritisieren, dass sie eben an ganz, ganz vielen Stellen abschreibt. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel in der Dissertation von Werner von Braun. Da schreibt er von einem Zerstäubungsproblem.
Mhm.
Ja. Und das ist eins zu eins abgeschrieben aus einem, also paraphrasiert, sinngemäß abgeschrieben von einem Artikel, den Johannes Winkler, dieser Typ vom Verein für Raumschifffahrt, 1929, glaube ich, in dieser Zeitschrift Die Rakete veröffentlicht hat.
Mhm.
Ja. So, bedeutet, diese Raketen Braun veröffentlicht es ja nicht, weil es ist ja eine Geheimdissertation, aber Braun schreibt in seine Dissertation lauter Zeug rein, das zum damaligen Zeitpunkt schon bekannt war aus anderer Raketenliteratur oder eben aus hier zum Beispiel ein Buch, was er auch benutzt, Schüle, technische Thermodynamik. Da schreibt er dann halt eben ab, wie sich irgendwie Gas in einem, das ausdehnt, irgendwie verhält, leitet dann da irgendwelche Dinge ab, wo du sagst, okay, da war dann jetzt die Leistung, dass er eine Formel umgestellt hätte. Das hätte aber der Kurt Warmke oder andere Leute auch schon geschafft. Und das war jetzt auch nicht so interessant, dass man es nochmal in einer Dissertation veröffentlichen muss.
Konnte oder musste Braun oder wusste von Braun, dass seine Arbeit sofort nicht veröffentlicht würde? Also, sondern in den Giftschrank
kommt? Ich glaube schon.
Das heißt, ihm konnte egal sein, ob er irgendwo abschreibt oder nicht. Also die Verschwörungstheorie würde jetzt so aussehen, Werner von Braun wusste sowieso, dass er seinen Doktortitel bekommt, hat also irgendeinen Scheißdreck zusammengeschrieben, weil ihm auch egal sein konnte, dass irgendjemand anders das liest, weil es niemand anders liest, weil es sofort als geheim eingestuft worden ist.
Ja, das könnte man so sagen, soweit würde ich, also es ist auf jeden Fall
Verschwörungstheorie, ja.
Ja, was heißt Verschwörungstheorie? Also sagen wir mal so, für mich ist es nicht nachvollziehbar, zumindest lässt es sich in meinen Augen nicht wissenschaftlich erklären, warum Braun für diese Arbeit die Note Eximum bekommen hat. Ja, also Eximum, das war damals so die Höchstbewertung. Ja? Er hat dann eine mündliche Prüfung gemacht, unter anderem auch bei Schumann und Wenelt und noch zwei anderen, die cum laude ging. Das Witzige ist auch, dass er sich in seinem Hauptfach, war theoretische Physik.
Aha. Ja?
Wo ich sage, okay, die Arbeit, die er da geschrieben hat, wenn überhaupt, wäre die eine experimentalphysikalische Arbeit.
Mhm.
Ja, aber das Witzige ist, dann, ich habe hier so einen Entwurf oder das, was er tatsächlich vielleicht sogar abgegeben hat, von Werner von Braun hier vorliegen, aus einem Archiv in den USA. Und da schreibt er dann, handschriftlich hinten selber noch drauf, um das einzuordnen, Manuskript Werner von Braun, Dissertation Thesis for PhD, April 1934. Experimental part of dissertation was conducted under a grant by German Ordnance Department, a segment of Reichswehrministerium, Ministry of Defense, hence red folder with photographs and red back ribbon of big folder denoting secret. So, das soll er also da selber, habe ich extra nochmal gefragt, das soll er da also selber mit reingeschrieben haben. Das heißt, er hat also selber auch an dieser Legende gestrickt. Er hätte da ein wie auch immer geartetes Stipendium gehabt bei der Reichswehr. Ja, das ist schon alles sehr interessant, wenn man sich das alles kritisch anguckt. Wenn man also dann anguckt, dass er da in seiner Dissertation teilweise kalten Kaffee abgeschrieben hat, ja, mhm, dass die Dissertation eben nicht nachvollziehbar ist in dem Sinne, dass ich mich jetzt mit der Dissertation hinsetzen könnte, um dann dort einen Raketenofen zu bauen und so. Und da könnte man schon argumentieren, dass das für die Reichswehr natürlich schon auch wichtig gewesen wäre, weil es ging ja dann auch später darum, dass man dort Raketen baut, ne? Und dann hätte man ja auf so eine Dissertation zurückgreifen können.
Er hat ja ordentlich, vermutlich ordentlich zu erkennen gegeben, dass es ihm möglich ist, diesen Raketenbau ja irgendwie zu industrialisieren oder zu
ja, reproduzieren. Ja, also
ich könnte mir halt vorstellen, dass damals Dokumentation, was so eine Dissertation ja dann letztlich wäre, dass Dokumentation gar nicht so wichtig gewesen ist, sondern es denen hauptsächlich darum ging, dass ein Ergebnis da steht. Dass der Führer vorbeikommt, das Ding fliegt und alle sind glücklich.
Ich glaube auch, dass Werner von Brauns Vorankommen bei der Reichswehr sehr eng damit verknüpft ist, dass er in der Lage war, irgendwann diese Rakete A2 zu präsentieren. Mhm. Und dann wahrscheinlich gesagt worden ist, ja gut, dann lass den Jungen da mal irgendwie weiterarbeiten. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Arbeit, die dort gemacht worden ist, von anderen gemacht wurde und Werner von Braun wirklich darauf beschränkt war, den Teppich zu verkaufen.
Christopher Lauer, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank, Holger.
Ist nicht tot.